wenn du so länger drüber nachdenkst, dich so fragst, warum tragen dieses, spielen diese Skelette Gitarren und was soll denn das? Weißt du, so unter dem, ja. warum muss diese Band Musik machen, um gegen Alligatoren anzutreten?
Ja, genau. Das
ergibt keinen, aber es ist auch egal.
Hallo, lieber Mike.
Hallo.
Wir sind wieder ganz alleine, hör mal. Richtig schmuckelig zu zweit heute.
Ja, hör mal, ich habe gerade noch eine Story rausgehauen, dass wir diese Folge jetzt gerade aufnehmen.
Ah, stark.
Wusstest du, dass es den Instagram-Kanal Fjord-Memes gibt?
Ja, kenne ich. Ich weiß sogar, ich glaube sogar, und das, da muss er mich vielleicht mal bestätigen, der Mert von Malheur und Expert Assumption macht das, glaube ich. Das, glaub ich. Oder er ist irgendwie involviert. Auf jeden Fall ist er der Erste, der die neuen Sachen postet von denen.
Und, okay, okay.
Ja, Mert, falls du das hörst, kannst du ja gerne mal bestätigen oder verneinen. Aber ja, ich kenne die Seite tatsächlich, ja.
Ja, geil. Ja, liebe Grüße an Mert. Wenn du es bist, du hast auf jeden Fall, also wir haben nämlich drüber geschrieben, dir die letzte Fjord-Folge reingezogen. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass er diesen Shoutout sogar wahrhaftig selber hört.
Sehr schön. Ja. Ich habe direkt zu Beginn eine Frage, Mike. Eigentlich war das Opener, jetzt haben wir schon so schön eingeleitet, aber ich muss die Frage stellen, weil ich sie mir jetzt seit bestimmt 3 Folgen aufspare. Beim ersten, bei der Limentur habe ich es vergessen und bei den letzten beiden Folgen waren natürlich Gäste da kann ich sowas nicht stellen. Aber bist du jemand, der Vintage shoppt, so Secondhand-mäßig? Bist du da, also so Klamotten vor allem Dingen?
Eigentlich nicht. Schande über mein Haupt. Aber weil ich auch ganz selten mittlerweile Kram kaufe. Also wenn ich Sachen kaufe, dann wirklich dann sehr, sehr bewusst irgendwie. Und dann trage ich, also ich habe hier auch Hosen und Shirts vor allen Dingen, die ich echt schon sehr lange habe und dann auftrage. Aber ich habe jetzt auch immer mal wieder drüber nachgedacht, mir dann doch mal so Secondhand-Band-Shirts zu holen, weil ich das irgendwie ganz geil finde und auch viele Sachen selber verkauft habe, mit dem Wissen, dass man da viel Geld mit verdienen kann, ergo auch viel Geld dafür ausgeben muss, was mich dann immer davon abschreckt.
An der Stelle kurzer Disclaimer für euch Zuhörende, es ist keine Werbung jetzt für die nächste Plattform, die ich jetzt erwähnen werde, nämlich Vinted. Auch wenn das jetzt gerade in dem Moment, als er so erklärt hat, gerade so, boah, das hätte auch ein geiler Opener für eine Werbung sein können. Also Vinted, wenn ihr uns irgendwie sponsern wollt, ne, schreibt uns gerne, aber das ist erstmal keine Werbung dafür, das muss ich ganz klar sagen. Aber ich habe das jetzt im letzten Jahr so ein bisschen für mich entdeckt, also zumindest das Verkaufen von Sachen. Ich habe super viele alte Bandshirts, die irgendwie auf der einen Seite zu schade sind, zum wegzuschmeißen, auf der anderen Seite aber auch nicht, also die machen den Schrank halt voll und manche passen mir auch einfach nicht. Bin ich rausgewachsen, ne? Bin ja auch mittlerweile ein großer Junge geworden und habe dann angefangen, Bandshirts zu verkaufen. Zu meiner Verwunderung und auch zu meinem Unwissen, Naivität, ich habe so einen Longsleeve von Sleeptalken gehabt, was vom Release von nicht Even in Arcadia, sondern This Place Will Become Your Tomb.
So, oh, das ist schon ein bisschen älter, damals, oder?
Ja, das ist ja das zweite. Und ich habe mir ja zum zweiten, das habe ich mir damals in der UK sogar bestellt als Vorbestellung, also Longsleeve plus Platte als CD.
Ja.
Und habe dann gedacht, oh ja, das ziehst du eigentlich kaum mehr an und so. Und ja, komm, verkauf es. Und habe es mal ganz, ganz naiv für 20 Euro reingestellt und es war sofort weg. Also das war keine Sekunde auf dieser Plattform und zack, war es weg. Und ich so, oh,
so ein Sleeve-Talk-Bot.
Oh, scheiße, oh, fuck. Ich hätte es viel teurer verkaufen sollen und war total genervt darüber, aber hab dann gedacht, ich bin jetzt nicht so einer, der dann wieder löscht und wieder neu hochlädt. Das ist assi. Das finde ich halt ganz ehrlich, die Person hat das zurecht gefunden, gesehen, bekommen. Viel Spaß damit. Ist mein Verlust, sag ich jetzt einfach mal. wobei 20 Euro für ein gebrauchtes T-Shirt auch schon viel ist, finde ich. Muss man jetzt mal so ein bisschen gucken. Ne?
Also, ja, aber das ist halt wirklich, also das ist so, voll der Markt geworden. Also gerade wenn du auch so.
Ja, ich habe ein altes Machine Head T-Shirt, das ist 15 Jahre alt, das habe ich noch für 30 Euro losgeworden. Alter, ich dachte so, was?
Ich hatte auch so ein Limp Bizkit Shirt irgendwie auch, eigentlich auch total dumm. Also, am Ende fragt man sich auch, ist der emotionale Wert nicht viel höher als die?
Ist er?
Ich hab, glaube ich, 15 Euro dafür gekriegt, aber das war halt von der Tour von 2009. Als ich die beim Ring gesehen habe.
Ja, stark.
Und keine Ahnung, ich habe das halt, das passte mir halt ewig nicht mehr und habe das dann natürlich dann da reingestellt und dachte, ja komm, dann ist es weg. Was auch ja irgendwie schön ist, weil irgendjemand, der trägt das dann und dann liegt das halt nicht in meinem Schrank rum. Allerdings ich weiß nicht, ob wir da mal drüber gesprochen haben. Ich kann ja tatsächlich auch durch meine Zeit, als ich hier ein Klamottenlabel ja geführt habe, kann ich ja tatsächlich ein bisschen nähen. Und ich habe mir ja auch mal aus alten Bandshirts irgendwie Kissen gemacht.
Geil.
Selber. Und meine Freundin hat mich jetzt auch darauf aufmerksam gemacht, ob man nicht auch alte Shirts einfach irgendwie über Leinwände zieht und dann einfach hinten mit dem Tacker so, tack, tack, so. Und dann auch kannst du es halt wiederum auch an die Wand
Boah, geile weißt Idee du? Eigentlich.
So, ich stehe halt auch auf so Pinterest-Scheiß, weißt du? Also auf so wie
so eine kleine man, so eine kleine Pinterest-Maus bist du, ja?
Ja, und vielleicht sogar eine große, aber das ist
eine große Pinterest-Maus, finde ich gut.
Aber es gibt ja mittlerweile, oder es gab schon immer, aber man weiß das ja oder man denkt ja nicht dran, es gibt so viele Möglichkeiten, mit seinem alten Kram einfach nochmal coole Sachen zu basteln.
Voll.
Und wir möbeln jetzt gerade die Wohnung einfach auch noch ein bisschen mehr auf, so dekotechnisch vor allen Dingen, das blieb so ein bisschen auf der Strecke zuletzt. Und da denke ich dann auch viel drüber nach. So, das mache ich eigentlich auch mit diesen ganzen Platten, die irgendwie auch so teilweise Voll. In den Schränken nur so rumstehen. Ja. Und aber lieb's auch. Aber ich habe ja auch, ne, auch angefangen jetzt irgendwie so mit Live-Fotos so hier und da mal und auch so geil, selber seine eigenen Fotos auszudrucken und so. Das ist geil, ist schon geil. Ja,
ich glaube, unsere liebe Kollegin, die Julia, kann da ein gutes Wort mitreden. Wenn du bei ihr in die Wohnung kommst, hast du ja überall ihre Fotos hängen. Oder ein Teil davon ist ihre, ein Teil davon sind andere. Aber finde ich auch, ey, ganz ehrlich, wenn du das kannst und wenn du das machst und wenn das vor allem Ding von dir selber geschossen ist, ey, gibt's nichts Geileres, als das in die Wand zu hängen.
Also ihre Bilder sind halt auch hammer geil. Voll. Also ohne jetzt zu weit hier in Off-Topic abzudriften, aber ich bin immer sehr vorsichtig, darüber zu sprechen und würde mich niemals als Fotograf bezeichnen wollen, aber mir macht das halt Spaß und ich habe das ja beim Jera letztes Jahr, haben wir das ja,
ja.
Habe ich das ja auch gemacht und habe ein paar coole Fotos gemacht und ich finde, das ist halt auch, wenn man die Musik irgendwie sich an die Wand hängen kann oder so ein Stück weit, schon ganz cool.
Das, lustigerweise hatte ich eigentlich eine Überleitung zum Podcast dafür, für dieses ganze Thema, für Vinted, pass auf.
Sorry.
Weil ich als kleiner Guerilla-Marketing-Mensch, wie man mich mehr kennt, habe natürlich bei jedem Paket, was ich verschickt habe, einen Sticker von Kerngeschäft dazugelegt.
Ehrlich?
Natürlich. Also natürlich nicht an die Franzosen und Niederländer, das wäre ein bisschen komisch geworden, aber zumindest jeden Deutschen, wo ich gesehen hatte, das kannst du auf Vinted oder sehen, aus welchem Land das kommt, habe ich immer einen Sticker, ich habe so eine Schublade hier rechts von mir, da haue ich immer einfach alle Sticker, die ich finde, die ich kriege, haue ich da einfach rein.
Geil.
So, und habe halt immer zwei so ein paar Sticker, die ich ganz cool finde, rein und immer einen Kerngeschäftssticker. Und jetzt pass auf, ich würde mich brennend interessieren, ob auch nur eine Person von diesen ganzen Paketen hier noch zuhört. Also wenn du das gerade hier hörst und du hast von mir ein Paket bekommen mit einem Bandshirt, dann würde mich das mega freuen, wenn du uns entweder privat oder auch gerne in die Kommentare zu dieser Folge mal eben runterschreibst. Nicht, weil ich dann, also ich finde das einfach lustig. Ich finde das einfach übelst lustig, wenn das wirklich diese Kreise gezogen hat. Und ich habe echt ein paar Sachen verkauft. Also ich bin da ganz happy drüber, dass ich einen echt guten Kram auch wegbekommen habe und altes System of a Down Shirt, alte Dance Gavin Dance Hoodie, den ich mir mal aus den USA habe importieren lassen, diverse Shirts. Ich habe sogar ein O-Cut-Shirt verkauft, Mike.
Ich weiß, also das. Wir haben ja über das Thema auch schon mal, ich glaube, beim Reeperbahn-Festival gequatscht. Da habe ich ja, glaube ich, auch schon mal die Story erzählt, dass ich das eine Zeit lang, also für alle, die es nicht wissen, O-Cut hieß mein Label, was ich halt für ein paar Jahre bis 2019 gehabt habe, geführt habe, wie auch immer. Und es tut einem natürlich in der Seele weh, wenn du siehst, dass andere Leute diese Sachen halt dann einfach irgendwann verkaufen, was ja aber auch legitim ist, wenn es einem nicht mehr passt, nicht gefällt, was auch immer, all good, aber du denkst halt so,
es war halt wirklich zu eng, es war halt, also ich habe noch alle anderen, das ist das einzige Shirt, was ich verkauft habe, es war halt aber einfach
alles
zu eng,
gut.
Ich habe es nicht mehr getragen und ich schmeiß das nicht weg, dafür ist es mir wirklich zu schade, es wegzuschmeißen, dann verkaufe ich es, und es waren auch nur 8 Euro, Mike, wenn du jetzt, also ne, ich habe jetzt da nicht den Reibach dran gemacht. Mir war nur wichtig, dass es weitergeht an eine Person, die es cool findet und damit vielleicht nochmal Spaß hat und das ein zweites Leben einfach bekommt. Aber ja, finde ich eine wilde Plattform. Ich habe da jetzt schon so viele Sachen reingestellt und irgendwie mal was verkauft. Falls jemand noch Yeezys braucht, ich habe noch welche rumliegen. Die sind da zufällig auch. Nur so am Rande, wenn ihr möchtet. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja, und das, jetzt haben wir schon 10 Minuten da reingeredet in die Folge, sind wir tatsächlich bei Folge 120 angekommen des Kerngeschäftspodcasts. Also eine runde Zahl, finde ich eigentlich ganz schön.
Darf ich an der Stelle kurz, ja, weil wir jetzt gerade, ne, ich möchte an dieser Stelle dann auch die eine Person in Japan, in Schweden, Griechenland, Nigeria und in der Türkei grüßen, die uns in den letzten 28 Tagen zugehört haben. Weil wir jetzt gerade auch so über internationales Publikum, wahrscheinlich sind es alles VPNs oder so, aber wenn nicht, wenn ihr einfach irgendwo auf Kreta, also du, wenn du, du die Person, die auf Kreta oder wo auch immer sitzt, Grüße an dich.
Ja, hab eine schöne Zeit, genieß es.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören, ja. Aber wir sind bei Folge 120 angekommen. Die letzten beiden Folgen waren eigentlich sehr schön. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht, das war eigentlich beides sehr lustige, sehr schöne Erfahrungen, die wir einfach gemacht haben. Wir haben es auch gesehen, ihr habt es alle sehr gefeiert, auf die ein oder andere Art. Natürlich so, das waren so zwei komplett verschiedene Welten, die wir da irgendwie präsentiert haben an Menschen. Aber es hat euch gefallen, das fanden wir beide sehr, sehr schön. Und wir werden da auch mit weitermachen. Wir haben schon neue Gäste in Planung, das kann ich euch schon mal an der Stelle sagen. Aber jetzt wollten wir uns nochmal zu zweit nochmal einem Thema widmen und euch auch noch so ein bisschen, ja, wie sagt man, Konstante bieten, die ihr ja von uns kennt.
Bisschen oldschool wieder.
Bisschen oldschool wieder zu werden, genau. Und wir haben wieder drei Songs dabei. Diesmal sind es unsere eigenen Songs von niemand anderen, beziehungsweise ich habe die Songs dem Mike jetzt vorgeschlagen. Und der erste Song, den ich mit dem ich gerne mit dir drüber reden möchte, ist ein Song, bei dem ich gedacht habe, okay, der Mike ist ja jetzt nicht so der riesige Deathcore-Fan. Also wenn du mir jetzt irgendwie das krasseste Geballer lieferst, dann ist es vielleicht auch nicht so ganz sein Fall. Aber der Song könnte ihm wirklich gut gefallen. Und die Rede ist vom Song Make It to Heaven von der Band The Last 10 Seconds of Life, featuring David Simochi von Signs of the Swarm. Und da bin ich jetzt mal gespannt, Mike, was sagst du denn dazu? Ist das was, was dir liegt? Also ist das ein Deathcore-Song, den du geil findest?
Voll. Also ich hatte starke Malevolence-Vibes, weil das halt auch so diesen groovigen, also ich finde, das war schon sehr viel Groove-Metal im Deathcore irgendwie drin. Ja. Und das fand ich halt, also ich finde ja alles interessant, was einfach auch so ein bisschen anders mal ist.
Ja, ja, genau.
Ich finde per se jetzt Deathcore nicht scheiße, aber manchmal ist das einfach auch eine Formel, die dann, wenn ich die dreimal gehört habe, dann finde ich da einfach nichts Neues drin. So. Und hier habe ich aber wirklich, das klingt irgendwie so böse, dirty, weil es einfach nicht nur stumpf ist, sondern weil es einfach diesen Rhythmus drin hat. So.
Ja, und
das hat auch irgendwann diesen, ich sag's jetzt mal frech, diesen TikTok-Moment, wo sie irgendwie sehr lange, also geschautet, gegrölt, gegrunzt, was auch ich hab's gerade nicht mehr im Ohr, aber fand ich auch aber geil platziert so und find auch, ehrlich gesagt, Science of the Swarm irgendwie auch ganz nice, muss ich sagen. Mhm. Also finde auch eigene Songs von denen ganz cool. Deswegen gefällt mir die Kombi auch von der Band vorher. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du die schon mal hier reingeworfen hattest, irgendwie in die Playlist oder so. Konnte mich nicht mehr dran erinnern, aber habe dann auch in die erste Single jetzt von diesem anstehenden Album namens The Dead Ones, und die Single heißt auch The Dead Ones, reingezogen. Muss sagen, wer jetzt diese neue Single Make It To Heaven gut findet, bitte unbedingt auch die erste Single hören. Ist, glaube ich, eine ganz geile Nummer, also die Band insgesamt. Also das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Die Schweben, also ist, glaube ich, sogar das dritte Album jetzt von denen, also dritte Full-Length, schweben schon länger so in der amerikanischen Metal-Deathcore-Szene schon lange rum. Lustigerweise hatte ich in Frankfurt mal eine Gästin, die sich das quasi regelmäßig bei mir gewünscht hat, diese Band, die wahrscheinlich auch Amerikanerin ist, also sie hatte zumindest einen amerikanischen Akzent beim Sprechen.
Okay.
Und aber das fand ich ganz cool. Und ich meine, die fliegen so ein bisschen unterm Radar, und das ist jetzt deren erster Release auf einem größeren, internationaleren Label. Ne? Metal Blade ist jetzt kein kleiner Name, also es ist eins der Institutionen, Independent Institution des Metals, wenn du so willst, sogar. Und fand ich halt ein starkes Single. Also es ist halt nicht nur Geballer, es ist düster, groovy, so ein bisschen auch moody, ne? Es hat so eine leichte Moodigkeit, das packt dich, das baut so Spannung auf und hält dich so ein bisschen fest, bis es dann in den Chorus wieder so ein bisschen, ja, fast schon negativ wieder reingrätscht, so. Also ich fand das eine geile Kombi, die mir sehr gefallen hat, und ich glaube, das wird auch ein sehr starkes Album. Also es ist nochmal so ein schöner Lichtblick im Deathcore, ohne zu haten zu wollen, aber es macht nochmal ein bisschen was anderes, bringt mal eine andere Idee damit rein und verliert sich aber trotzdem jetzt nicht irgendwie in der Belanglosigkeit, weil es halt auch noch immer so ein bisschen Viralität einfach in der Hand hat. Und ja. Finde ich schön, finde ich wirklich schön.
Hast du, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich letztendlich das Cover-Artwork des Albums ist, aber ich habe eins gesehen, was danach aussah, als wenn es das ist. Und das könnte jetzt schon der Anwärter für das hässlichste Album-Cover.
Echt? Boah, da muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Unfassbar hässlich. Also das ist wirklich furchtbar.
Ist das, was du...
Dieses
das,
Schwarze mit diesem lila Schrift.
Ja, es ist schon sehr corny. Das muss man schon sagen. Wirklich,
also du guckst dir das an und denkst so, Alter, aus welchem Korn-Sammelalbum habt ihr das denn jetzt
rausgeknallt? Aber ich glaube, und das meine ich noch nicht mal böse.
Ja? Nee, aber ich meine, also Korn-Ästhetik ist ja mega nice. Ja. Aber das ist halt einfach so, du guckst da drauf und denkst, das ist halt irgend so eine hängengebliebene New-Metal-Band. Und das wird dem halt überhaupt nicht gerecht. Also ich war schon ein bisschen enttäuscht, als ich das gesehen habe, weißt du?
Okay, wow, die haben wesentlich mehr Alben. Ich muss mich da gerade kurz korrigieren. Wesentlich mehr Alben schon auf dem Stand. Ich kenne halt nur Soulless Hymns, was auch ein sehr schwieriges Albumcover ist, weil das einfach so ein rotes Skelett in der Wüste ist, was da so sitzt und dann der Name da drüber. Aber gutes Album, keine Frage.
Okay.
Also die haben da so einen Lauf. Die haben so einen Lauf von so, Covern, aber gute Alben. Das ist das letzte, was ich gehört habe, war tatsächlich für 2024 war No Name Graves. Das war schon ein besseres Albumcover und ein gutes Album. Dann haben sie noch mal die Kurve bekommen. Aber ich glaube, das ist das Albumcover. The Dead Ones steht auch unten drauf.
Ja, eben.
Ist halt vielleicht ein bisschen so nicht mehr das, was zeitgemäß, keine Ahnung.
Ja. Naja, gut.
Aber überzeugt euch selber. Auf jeden Fall geiler Track von The Last 10 Seconds of Life. Prädikat. Mike find's gut. Mike,
ja, Daumen hoch.
Da ist er. Dann habe ich gerade im Vorgespräch gesagt, ich will so ein bisschen anecken mit dem nächsten Song, den ich rausgesucht habe. Und zwar
Hört, er will anecken.
Ich möchte anecken. Das ist nämlich der Song Song of the Swamp von Wage War. Wage War-Fans könnten jetzt sagen, warum anecken? Endlich wieder Geballer bei den Jungs, so nach dem Motto. Weil es ist halt ein sehr harter Track. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen Alibi. Das ist ein bisschen gekünstelt. Ich weiß nicht, ob ich denen das jetzt abkaufe, weil gerade mit dem letzten Album, was sie rausgebracht hatten, wo der Song Magnetic darauf war, der sehr nach Nickelback geklungen hat, da haben wir noch selber drüber gesprochen, glaube ich, sogar damals.
Da war Thilo noch dabei.
Ja. Fand ich so, ja, okay, das ist so jetzt wieder das Gefühl von, wir müssen es den allen noch mal zeigen, wie krass wir eigentlich sind. Hier haben wir auch noch mal einen Banger für euch, so. Und deswegen weiß ich ganz nicht, ob ich mit dem Song warm werden will. Wie ist das bei dir? Findest du das, also?
Also, ich verstehe, wo du herkommst, aber ich hab mir den reingezogen und ich fand's irgendwie geil. Also, es war so, weil es so einfach, es ist sehr stumpf. Sehr stumpfer Metalcore mit auch einem gewissen Deathcore-Einschlag irgendwie. Oder sagen wir mal, es klingt schon eher nach Spite vielleicht. Und Spite ist jetzt auch kein klassischer Deathcore, sondern irgendwie.
Ja, würde ich unterschreiben.
Es ist halt mehr Hardcore vielleicht so, ne?
Ja.
Aber es ist halt sehr heavy Mucke.
Ja.
Aber ich hab das Video gesehen. Ich lieb ja diese naja, wie nennt man denn diese Ästhetik? Keine Ahnung, die sind halt irgendwie auf so einem
Florida Swamp Ding im Endeffekt.
Ja, genau.
Alligatorland.
Ja, genau. Also einfach nur diese Ästhetik finde ich ganz geil, weil das einfach so sehr dreckig aussieht und die einfach auch komplett runtergerockt wirken so und als wenn sie da wirklich so gegen Alligatoren kämpfen müssten gerade oder um ihr Leben.
Wie so eine gute D-Max-Serie, weißt du?
Ja, es ist ja auch immer dieses, also wir driften jetzt vielleicht leicht ab, aber so dieses Musik als Stilmittel gegen etwas so Imaginäres, weißt du, so, Kreaturen, also eine Band, die sich verkleidet als Kreaturen, die plötzlich Musik machen. Weil in dieser
Denke. Ja, ich weiß, was du meinst. So ein bisschen.
So, wenn du so länger drüber nachdenkst, dich so fragst, warum spielen diese Skelette Gitarren und was soll denn das? Weißt du, so warum muss diese Band Musik machen, um gegen Alligatoren anzutreten?
Ja, genau.
Das ergibt keinen. Aber es ist auch egal. Nee, ich finde den Song ganz geil und ich muss auch sagen, ich fand die vorherige Platte, wie hieß denn die jetzt nochmal? Stigma.
Stigma.
Die auch so eher weil sie, also es hatte gewisse, so musikalisch gesehen, gewisse Rammstein-Vibes, also Industrial, bisschen Synthie ja. und so. Fand ich nice, hat mir gut gefallen. Jetzt wird's halt wieder ein bisschen krasser. Die haben auch schon krasse Mucke gemacht. Die haben aber auch so Sachen wie Manic, was halt einfach so ein New-Metal-Ding
ja.
ist. Also so,
ja, oder Low oder keine Ahnung, da gibt's ja halt diverse, so The River, also gibt's genug.
Also die haben halt wirklich eine Bandbreite. Problem, wie bei vielen Bands, ist einfach, wenn du natürlich mit dem einen Album oder mit dem einen Sound Leute einsammelst und dann mit dem nächsten Sound andere Leute einsammelst und die davor wieder verkrault, so. Das kann halt strategisch gesehen halt ein bisschen schwierig sein. Ich verstehe aber auch, wenn die sagen, ja komm, wir haben jetzt diesen einen Sound gefahren so ein bisschen, wir haben jetzt wieder Bock mal so richtig, Zitat, David, mal wieder Bock richtig durch die Tische zu treten, so, dann finde ich das aber auch fein. Also ich sehe da jetzt nicht so die Kontroverse drin. Ich weiß aber auch, dass da mit Sicherheit gewisse Fangruppen das wieder komplett abhaten werden aus irgendeinem Grund. I don't care.
Faire Aussage, faire Meinung, das ist vollkommen okay. Ich bin halt so, ja, okay, man hat halt gemerkt, dass so ein bisschen der Backlash bezüglich halt solcher Sachen wie Magnetic von Stigma und auch generell diese Suchen nach, was machen wir als nächstes, was, also so klingt Stigma für mich. Die wissen nicht ganz genau, wo sie hin möchten, was wir machen. Wir müssen aber irgendwas finden, was jetzt funktioniert. Das wirkt halt unauthentisch, weil es halt irgendwie nicht, also es fühlt sich nicht real an in deren Bild. Und dann fühlt sich halt direkt danach wieder, okay, wir müssen jetzt nochmal zeigen, was wir so können. Fühlt sich dann immer auch ein bisschen leer an. Es ist ja Teil einer EP, die am 17.04. rauskommt. It Calls Me By Name heißt diese EP. Ich bin mal gespannt, ob das eine EP ist, die genau nur so klingt oder in ungefähr diesen Härtegrad behält. Oder ob es halt auch wieder dieses typische, ja, wir machen drei Songs und die klingen halt alle unterschiedlich, um halt drei verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir jetzt zuhauf gesehen haben, sei es jetzt zum Beispiel auch bei The Plot in You oder bei auch Bad Omens oder sonst irgendwo. Ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt in Zukunft nicht mehr so, also nicht mehr so aufgehen wird. Ich glaube, diese Ära des reinen Playlist-Bespielens ist einfach nicht mehr das, was es mal vor 2 Jahren war, wo das gerade der heiße Scheiß war. Und das ist, glaube ich, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie Wage War darauf antworten werden, was da ihre Idee einfach ist für die Zukunft. Und Surface Level ist der Song voll in Ordnung. Ich habe da überhaupt keinen Stress mit. Das ist eigentlich ein okay, vollkommen feiner Song, den man mal ballern kann, der schön knackig mal eben um die Ohren flitzt und mal die Haare wieder auf hochstellt. Aber du weißt, was ich meine.
Das ist so
ein bisschen
Geschmäckle. Voll. Also das Thema, ich glaube, das halten wir uns vielleicht auch mal für eine andere Folge noch, aber also dieses ganze Playlisting und wer entscheidet eigentlich, welche Songs erfolgreich werden oder nicht. Auch da bewegen sich gerade wieder viele Sachen, so gerade Stichwort einfach auch KI und wer entscheidet eigentlich noch, wer kommt in irgendwelche Playlisten und wie lange und so. Und das hat einen starken Einfluss und ist aber auch einfach sehr dynamisch.
Ja.
Und dementsprechend, was halt heute irgendwie Trend ist oder so, muss halt morgen wieder ganz anders sein. Plötzlich haben die Plattformen andere Funktionen. Du kannst auf irgendeinen Button klicken und plötzlich ist ein Song in deiner Bibliothek. Das ging halt letzte Woche. Und es ist halt irgendwie, ich habe jetzt wieder sehr viel so Musikbubble-Ding drin, aber das ist halt irgendwie auch ganz spannend vielleicht. Aber lass uns das mal irgendwie bei einer anderen Folge vielleicht mehr in der Tiefe. Dann kann ich vielleicht auch einfach mal aus der Praxis ein bisschen was erzählen.
Ja, gerne. Ey, guck mal, so. Das ist doch ein gutes Ding. Finde ich keine schlechte Idee. Ja. Dann vielleicht als letzten Song, und da hatte ich gedacht, okay, wenn wir jetzt schon zwei Geballer-Dinger haben, dann müssen wir da vielleicht ein bisschen mal auf die Bremse treten. Und glücklicherweise kam da ein Song um die Ecke, hatte ich zuerst gar nicht auf dem Schirm, als ich drüber nachgedacht habe, welche Songs nimmst du mit rein, und hatte so ein bisschen gesucht und einfach mal, ach ja, The Warning, stimmt, da war ja was. Und The Warning, also erstmal eine unglaublich sympathische Band, das muss man einfach vorne abweg sagen, diese drei Damen sind so für sich eine Person, jeder, und dann trotzdem aber auch so unglaublich, ja, keine Ahnung, die ziehen einen irgendwie in den Bann. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und die haben jetzt einen neuen Song, also eine neue Single. Ich glaube, es ist noch kein Teil des Albums, zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Eine neue Single rausgebracht, die heißt Kerosene. Und fand ich zum einen vom Sound her cool, weil es endlich mal wieder so eine sehr, sehr aufregende Rocknummer ist. Also es hat nochmal so ein bisschen, es dümpelt nicht vor sich hin. Also es hat wirklich ein, wirklich auch eine Edge zu sich selber so ein bisschen. Und ich mag auch das Video. Also das Video fand ich auch richtig stark. Mit diesem leichten 2000er Nostalgie, aber auch irgendwie daraus resultierend wieder eine Nostalgie für die 70er. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein wildes Mischmasch aus vielem an der Stelle. Wie bist du da reingegangen? Was hast du da mitgenommen von?
Ich grundsätzlich mag ich die Band auch voll gern. Also die, wie sage ich das jetzt? Nicht nur, weil jetzt irgendwie auch Weltfrauentag war und so weiter. Ich find's, also wenn es eine Band gibt, die einem einfach völlig unterstreicht und beweist, dass einfach eine, sag mal, ist das All-Female-Band, was auch immer, einfach auch richtig geile Rockmusik machen kann. Also natürlich können die das. Weißt du, was ich meine? Also das sollte
niemand. Dass es funktionieren kann, das ist wirklich.
Das sollte auch niemand hinterfragen. Aber es ist halt so in dieser sehr noch immer leider männerdominierten Ära.
Absolut. Ja.
Du siehst die drei Damen irgendwie alle sehr jung noch immer. Und würdest wahrscheinlich einfach auch klischeehaft nicht erwarten, dass sie einfach so richtig geile, handgemachte Rockmusik machen. So.
Ich weiß, was du meinst.
Vorurteile so ein bisschen. Schade, dass das so ist, aber ich finde, das, was die einfach machen, das kriegt sehr viel Aufmerksamkeit, aber es verdient noch viel, viel mehr, weil das einfach so eine geile Mucke ist, die sehr, sehr modern, sehr nicht sehr progressiv, also es ist jetzt nicht so genrebrechend oder so, aber ich finde, die hauen einfach einen Hit nach dem anderen raus. So.
Ja.
Und live ist das geil und das ist halt ist eine coole Band einfach. Also gar nicht jetzt so dieses ganze, ich will jetzt gar nicht diese Töpfe aufmachen und so gesellschaftlich, bla bla bla, sondern vielmehr einfach sehr positiv mal sagen, Leute, hört einfach bitte auch diese Band viel, viel mehr.
Absolut.
Drei Mexikanerinnen mit einer krassen Geschichte irgendwie und finde ich wirklich toll. Und jetzt nochmal zum Song. Ja, ist ein Hit. Video ist geil. Hat auch hinten raus irgendwie diesen Fast and Furious. Mit diesen komischen Tuning-Cars oder so.
Ja, ja.
Ist geil. Ist wirklich cool. Gefällt mir sehr gut.
Ich finde, das ist ein schöner Lichtblick am Horizont, wenn man mal wirklich sich nur auf Rock beziehen möchte. Also Metal und Punk und Hardcore und haben wir sehr viel, was da nachkommt. Aber ich finde so richtig Rock, so wie du es erwartest. So was so Foo Fighters vor 20 Jahren, 30 Jahren waren. So, das ist so was wirklich Aufregendes. Das fehlt. Klar gibt's gute Künstler. Ich sage gar nicht, dass Rock ein Problem hat, aber die Musik an sich verliert sich dann doch immer irgendwie dann in anderen Kombinationen mit anderen Genres, um halt trotzdem noch interessant zu wirken. Und hier ist einfach nur Balls to the Wall so ein bisschen.
Ja, ja.
Wir machen hier, wir haben hier Gitarre, Bass, Schlagzeug und los geht's und let's go und machen und cool und catchy Riffs schreiben, catchy Gesangsmelodien schreiben. Einfach mal ein bisschen wieder ein bisschen Feuer reinbringen, das Ganze. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Das ist, dass ausgerechnet auch The Warning sind, in der Konstellation, wie sie da existieren, weil sowas brauchen wir viel, viel mehr.
Ja, das Ding ist halt auch, dass das Rock als Genre einfach auch das Problem hat, dass es, du bist ja schnell irgendwie im Alternative Rock oder es gibt Indie Rock gibt halt irgendwie dies und das und dann ist es sehr poppig und dann ist es irgendwie, aber so einfach. Straighten Rock ist einfach, gefühlt gibt es gar nicht so viele Bands, die sich auch nachhaltig einfach da festmachen können.
Absolut.
Also landest halt, auch wenn du immer so bei Festival-Lineups daran denkst, landest du halt immer wieder schnell bei den ganzen Legacy-Bands. So,
ja.
Ne? Und klar, es gibt dann noch so Royal Blood und Nothing But Thieves und so, aber weiß ich nicht, es kommt, also so gefühlt hält sich da auch nicht immer so viel sehr lange, so.
Ja.
Und gerade da, das wollte ich irgendwie gerade auch einfach sagen, ist es cool, dass du halt einfach so eine junge Band hast, die da einfach auch die Szene so ein bisschen aufmischen, das jetzt auch voll, so seit ein paar Jahren. Und dementsprechend nur Liebe für The Warning auf jeden
Fall. Absolut, hört da unbedingt rein, hört in alle Songs rein, die wir gerade besprochen haben, alles super Dinger, ja, es ist einfach schön zu sehen, dass die Musik so weitergeht. Ja. Um mal ganz, ganz blöde Plattitüde rauszuhauen an der Stelle, um das mal abzuschließen. Ich hatte mir überlegt, weil wir auch jetzt nicht nur über Musik reden wollen. Klar, es ist viel passiert, es ist viel rausgekommen. Wir haben auch aufgrund der Gastfolgen natürlich nicht so viel mit euch darüber reden können oder euch so ein bisschen da die Eindruck bringen können. Falls wir irgendwas noch übersehen haben, ey, haut uns die Kommentare. Wir versuchen es bei den nächsten Folgen noch mit reinzubringen, auch so ein bisschen als Callback. Und wenn wir irgendeinen Song, ein Album, euch, wenn ihr da was zu hören wollt, sagt uns Bescheid. Wir versuchen es auf jeden Fall einzubauen und euch da eine Rückmeldung zu geben. Vielleicht sogar in unserem Social-Media-Format, was ihr vielleicht schon mitbekommen habt, was wir immer zwischen den Folgen rausbringen. Also unser kleiner Music Monday, wie man die so schön nennen.
Genau.
Wo wir euch drei Songs präsentieren, die wir dann so ein bisschen handpicken. Auch da können wir gerne mal, wenn ihr da eine Idee habt, was wir uns reinziehen sollen, gerne mal darauf eingehen und mal so zwei Sätze zu verlieren. Das ist gar kein Problem. Aber, Mike, wir reden ja, oder wir haben gerade bei Waitrose so ganz kurz das Thema Playlisten angeschnitten. Das ist ja eine, ich nenne es jetzt mal ein Symptom der Streaming-Ära, die wir ja aktuell noch besitzen. Also wenn man sich darüber nachdenkt, ich glaube, Spotify hat begonnen 2016, glaube ich, also auch schon 10 Jahre her jetzt. Ich meine, also zumindest mein Account ist von 2016, kann sein, dass es ein Jahr vorher war oder so. Auf jeden Fall existiert ja dieses Streaming-Thema ja schon länger. Davor natürlich auch in Form von YouTube in irgendeiner Art und Weise. Ja. Aber was war denn eigentlich davor? Also ich habe jetzt keine Lust, also für euch, die zuhört, wir wollen jetzt nicht nochmal über CDs und Vinyls reden. Ich denke, das ist ein Thema, das wurde schon sehr oft besprochen und ihr kennt das natürlich auch. Aber was mir zum Beispiel gerade in der Folge mit den Butchesses aufgefallen ist, der Alex hat uns das ganz lustigerweise gezeigt mit seinem MP3-Player, den er dann in der Hand hatte. Die MP3 und das Besitzen von digitaler Musik feiert neben Vinyl und CD und Tapes auch eine gewisse Rückkehr. Jetzt vielleicht nicht in dem Maße, wie es damals zu Beginn der 2000er passiert ist, aber sie ist schon wieder im Lauf. Also das Besitzen von Medien, von Musik ist wieder ein Thema, auch in digitaler Form. Mhm. Und ich wollte mit dir, Mike, und auch mit euch, die ihr zuhört, so ein bisschen über das Thema Musik pre-Streaming, könnte man das so ein bisschen nennen, sprechen. Also die Zeit direkt vor Spotify, Apple Music, Amazon Music, dieser, keine Ahnung, davor, wie das eigentlich abgelaufen ist, weil das ist sicherlich ein Thema, was noch gar nicht so auf dem Schirm der Leute ist, glaube ich. Also da ist ja auch viel passiert in der Zeit tatsächlich. Ist mir dann bei der Recherche mal so aufgefallen tatsächlich. Mike, mal so eine Frage an dich zur Eröffnung. Kannst du dich an deinen ersten Song auf dem MP3-Player erinnern?
Nee. Also an den ersten Song nicht, nee.
Hast du denn irgendeinen Song, den der sehr krass auf deinem MP3-Player gelaufen ist?
Also auch hier Disclaimer, dass es einer, der sehr schlecht gealtert ist, hundertprozentig.
Okay.
Und den ich auch wirklich also überhaupt in keiner Form mehr schon seit Jahren nicht mehr gehört habe. Headstrong von Trapped.
Oh. Okay.
Ja.
Okay.
Ja. Also jetzt neben natürlich allen Limp Bizkit, Linkin Park, ja, Papa Roach, all das auch. Aber das ist so ein typischer MP3-Player-Song für mich gewesen, der auch in einer Zeit irgendwie aufgetaucht ist. Ich hole jetzt ein bisschen aus, du musst mich einfangen, wenn das irgendwie
Ich fange dich gleich wieder ein, keine Sorge, hau raus.
Es gab ja irgendwie, jetzt wenn wir mal so Anfang der 2000er, also wo ich halt auch als dann irgendwie 12, 13, 14-Jähriger angefangen habe, bewusster Musik zu hören und mir das auszusuchen, was ich da höre und so. Und auch das Internet so langsam irgendwie ein Ding wurde. Gab's dann ja natürlich YouTube und so langsam. Aber es gab auch so Sachen wie Yahoo Musik-Channels. Also wo es dann halt einfach, ich weiß nicht, du konntest, glaube ich, einfach nach einem Musikvideo suchen oder so, irgendwie Fall Out Boy oder was. Und dann gab's dann auch so eine Art Radio dazu. Also dann hast du dann in so einem Durchlauf dann noch andere Songs davon angezeigt bekommen oder vorgelegt bekommen. Und da in der Zeit habe ich halt so solche Sachen wie auch so eine Band wie Default, kennst du bestimmt nicht mehr, ist auch so Dead Rock, also nimm's einfach, ist so Chevelle und sowas in dieser Ecke, so. Aber halt dann auch so Trapped und auch so natürlich alles, was so in dem Emo-Kosmos irgendwie stattgefunden hat. Und so einen Kram, ich habe halt sehr viel Zeitungen ausgetragen in der Zeit, so mit 14, 15.
Ja.
Und ich habe dann immer den MP3-Player natürlich vollgeladen mit 25 Songs, die dann da drauf gepasst haben. Start. Und bin dann losgezogen, irgendwie 4 Stunden lang Zeitung austragen und habe dann ungefähr jeden Song so 8-mal durchgehört oder so.
Stark.
Ich liebe es. Aber auf jeden Fall, der Track war da definitiv mit drauf.
Ja. Ja. Mein erster Song auf dem MP3-Player war, glaube ich, sogar Candy Shop von 50 Cent.
Krass. Ja, gut.
Passt absolut in die Zeit. Müsste so auf diesem ulkigen MP3-Player mit diesem winzigen Display, der so lang war, aber wie so ein USB-Stick geformt war.
So ein Stick. Ja, den du auch an der Seite, wo so ein Schieber.
Ja. So. Genau. Und, vorne genau. Und dann auch diese Kopfhörer, die in dem Umhängeband aber eingebracht worden sind, also eingewebt worden sind, heißt, du musstest den entweder immer umhängen und dann vor dir rumtragen, oder du hast dir andere Kopfhörer gekauft und hast die dann da eingesteckt.
Die Scheißdinger sind so schnell kaputt gegangen.
Absolut. Es ist einfach,
boah, wir klingen 10 Stück davon.
Ja, aber, klingen richtig alt gerade. Das
ist wirklich aber, ganz schlimm. Also, wer damit aber relaten kann, wird jetzt natürlich die ganze Zeit schreien, ja, das ist so.
Ja, das ist meine Musik. aber ja, das war so mein erste MP3-Song war Candy Shop von 50 Cent tatsächlich.
Krass.
Erst danach kam dann, ne, man hat ja durch die Schulklasse immer mehr Hip-Hop, also das war damals die größere Bewegung tatsächlich, in der Schule. Und irgendwann, und das muss ich ja, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, meine erste Platte, die ich mir gekauft habe, meine erste CD war ja Linkin Park Meteora. Ja. Also die war dann irgendwann, haben wir dann endlich ein CD-Laufwerk gehabt am Rechner, die konnte ich endlich dann runter, also rippen, wie hat man das damals genannt, MP3s draus machen auf meinen Player und dann habe ich das Album rauf und runter gehört. Das war ganz, ganz wichtig. Somewhere I Belong immer noch der absolute wichtigste Song für mich, als das angeht. Ich möchte aber, bevor wir weitermachen, und solche Anekdoten wünsche ich mir auch noch von dir auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Sachen, wo wir mal anecken müssen. Möchte ich ganz kurz einen Historien-Exkurs machen. Professor Lin bittet zur Vorlesung. Und zwar, das, was ja dieses ganze Thema erst begünstigt hat, war ja die MP3, also das Dateiformat MP3. MP3 oder wie man es ganz offiziell sagen würde, MPEG Audio Layer 3, ist tatsächlich eine deutsche Erfindung. Wurde 82 am Fraunhofer Institut in Erlangen erfunden. Ist eine Audiokompression, heißt, es geht darum, Audiodateien, Audio, wie wir es halt kennen, kann in digitaler Form in riesigen Dateien gespeichert werden. Wenn ich hier gleich die Audiodateien dieses Podcasts wieder runterlade, dann habe ich auch wieder 3 GB pro Spur. Das ist natürlich so ein bisschen das Thema. Und Speicherplatz war ein wichtiges Gut, gerade am Anfang der 2000er. Und da musste man dann gucken, wie kriegen wir möglichst viel Audio, viel Erlebnis in eine möglichst kleine Form. Das war zu dem Zeitpunkt aufgrund auch der MP3-Player und der Kopfhörer jetzt nicht so ein Thema, dass das halt blöd geklungen hat. Also wenn ihr jetzt heutzutage mal bei Spotify zum Beispiel die Qualität auf ganz niedrig stellt, dann habt ihr ungefähr das Feeling, so ein bisschen, wie wir es damals hatten, wobei sich da auch die Technik extrem gebessert hat. Also das ist ja wirklich so, man hat gar nicht mehr das Gefühl dafür, wie schlecht eigentlich ein Song klingt, weil
ich kann Handy, dir gleich ganz Kopfhörer, viele Anekdoten bringen.
Handys, Kopfhörer, alles ist mittlerweile darauf ausgelegt, die Musik viel besser klingen zu lassen.
Ja.
Dementsprechend ist es heute gar nicht mehr so nachvollziehbar. Damals war es wirklich ein Thema, halt Musik möglichst klein zu bekommen, um sie auch halt runterzuladen, um sie auf Geräte zu packen, um sie einfach zu hören, wenn man unterwegs ist. Und lustigerweise, der erste MP3-Player, der ist 98 rausgekommen, Mike, und wurde damals für $250 verkauft. Das ist der MP-Man F10 von Sahen Information Systems aus Korea. Und ich habe mal, weil ich natürlich auch mal ein bisschen mit Zahlen jonglieren möchte, habe ich mal geguckt, was wäre das denn heutzutage in Euro mit Inflation? 450 Euro für einen MP3-Player. Ist natürlich, war so das erste Konsumergerät dafür, und natürlich sind die immer sehr, sehr teuer. Hat sich dann über die Jahre immer rapide geändert, die Produktionskosten sind gesunken. Ich glaube, meinen MP3-Player habe ich irgendwie für 50 Euro oder sowas bekommen, diesen Stick damals, was auch im Anbetracht der Speicherkapazität und der Qualität des Ganzen schon crazy ist, aber ne, wie gesagt, also das ist halt ein Thema, auch für die es nicht miterlebt haben, es gab halt keine Möglichkeit, auf seinem Handy Musik zu hören, es gab nur den MP3-Player, das war das Thema. Es war ein eigenes Gerät, was dafür da war, Musik unterwegs abzuspielen und zu hören. Und natürlich so um 99 herum wurde es dann massentauglich, wirklich auch das MP3-Verfahren, also selber MP3s von CDs abspielen oder runterziehen, PC-Software und natürlich auch Tauschbörsen. Und da gibt es ja einen ganz bekannten Fall um 2000 tatsächlich zwischen Napster und Metallica. Kannst du dich aber daran erinnern, auf welcher Tauschbörse du vielleicht mal was gefunden hast. Ich meine, wir sind jetzt, die 20 Jahre sind jetzt hinterher, das ist jetzt verjährt, Mike. Du kannst das jetzt auch mal öffentlich machen.
Also, das Ding ist, ich habe das nie selber auf meinem Rechner gemacht.
Ah, der richtig intelligente war, der kluge.
Ja, ja, also Leute, bei so ziemlich allen Dingen, die irgendwie gefährlich waren oder so, ich war immer ein Schisser. Andere Leute haben das immer gemacht, ich bin weggerannt.
Schwiegermutters Liebling ist er.
Ohne Scheiß, ich hatte immer Angst, dass sofort die Polizei kommt, mich lebenslang.
Da gab es ja auch richtig krasse Werbung zu, ne? So von mir. So, du würdest kein Auto runterladen oder so. Keine Ahnung, diese typischen Werbungen halt. Ja, ich check das.
Ja, also auch hier in Klammern gesetzt, auch, also das war damals verwerflich, das ist heute verwerflich, ne? Es ist uncool, aber es hat halt, also es war einfach ein Ding, Musik hin und her zu tauschen.
Es war eine Goldgrube, es war wirklich so das neue Technologie, noch keine Regularien, los geht's, jetzt machen wir alle, so nach dem Motto.
Ja, weil es aber auch einfach, also zu deiner Frage nochmal, was mir bekannt war, weil das einfach auch Kumpels genutzt haben, war Emul auf jeden Fall.
Ja.
Und LimeWire habe ich auf jeden Fall auch auf Bildschirmen gesehen.
Ja.
So, aber ich glaube, es gab auch Kazaa oder so.
Kazaa, genau, gab es auch. Und natürlich Napster, ganz klar, ganz klassisch.
Ja, Napster habe ich nie
in
Aktion gesehen. So.
Selber auch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass mein Cousin das schon mal genutzt wird, dass das schon mal genutzt worden ist zu der Zeitpunkt. Keine Ahnung, frag mich bitte nicht, wie es genau hieß, aber also mein Vater hat das zum Beispiel auch betrieben damals, das kann ich jetzt sagen.
Jeder hatte zumindest einen Onkel oder so in der Familie, ohne Scheiß, der das gemacht hat.
Und ich weiß nicht, wie mein Vater auf diese Seite gekommen ist. Und ich möchte dazu auch mal sagen, dass Drogen nicht okay sind. Aber mein Vater ist auf einer Seite gelandet, die hieß, glaube ich, Marihuana-Tube oder so. Die auch eine Tauschbörse war. Frag mich nicht. Bitte, Leute, frag mich nicht, was mal. Ich glaube irgendwie, wenn ich jetzt in meine MP3-Musiksammlung gehe, finde ich irgendwo noch ein MP3, wo das in den Kommentaren dazu steht wahrscheinlich. Irgendwie Weed, Marihuana-Tube oder so irgendwie. Und das hat mein Vater hat dann so ab und zu mal so Songs für mich da runtergeladen und mir die dann irgendwie auf den Rechner gezogen. Es war eine wilde Zeit. Es gab echt tausende von diesen Tauschbörsen. Auch The Pirate Bay ist ja ganz, ganz klassisch.
Ja,
oder Gulli war ja auch so ein riesiges Forum dafür. In Deutschland vor allem. Also das war wirklich so ein, oh krass, wir haben jetzt die Technologie, das war so sehr aus der, ich sag jetzt mal, aus der bürgerlichen Mitte geboren. Wir haben die Möglichkeiten, CDs zu rippen, MP3s draus zu machen. Jetzt laden wir einfach konsequent überall alles hoch. Weil es war ja vorher so, du konntest ja außer. Also selbst CD-Brennen war ja lange Zeit kein Ding für dich. Das war ja teuer, das zu tun. Du hattest nicht immer so ein CD-Brennlaufwerk drin. Heißt, entweder hast du dir CDs ausgeliehen von Kumpels oder du hast sie dir halt gekauft. So.
Ja.
Für die Musikindustrie super, weil sie genau das, was sie an Produkten angeboten hat, das auch bezahlt bekommen hat. Und dann kommt auf einmal aber diese ganze Tauschbörsenthematik und zieht da einfach mal den ganzen großen Labels dermaßen die Revenue weg, was ja dann auch zu diesem sehr bekannten Fall Napster versus Metallica im Endeffekt geführt hatte. Und kannst du dich da noch an so Sachen erinnern? Hast du da noch irgendwie eine Erinnerung dran, dass du das irgendwie wahrgenommen hattest oder erst später?
Das Napster-Ding oder diese ganze
Zeit Napster, generell? Also generell Napster-Ding, aber auch andere Dinge, die dir noch dazu einfallen. So.
Ja, also das Napster-Ding habe ich damals ein bisschen wahrgenommen, habe aber einfach auch nicht richtig verstanden, worum es geht, ehrlich gesagt. Also das hab das dann halt Jahre später erst richtig begriffen. Da war aber auch, glaube ich, schon die Musikindustrie schon wieder, also erstmal fast vor dem Kollaps, dann sich langsam wieder aufgebaut. Aber diese ganze Zeit war einfach, das war einfach in dem Sinne crazy, dass du, es war ja jetzt, nehmen wir jetzt mal so Bands wie, keine Ahnung, AFI oder so.
Ja.
Die hast du dann bei YouTube entdeckt plötzlich. Also ich war, keine Ahnung, 13 oder so, oder 12. Und dann hörst du dann irgendwie so einen Song und denkst du, boah, geil, die sind ja mega. Und wo kriege ich denn jetzt, also du hast halt hier beim Müller oder so, hast du ja die CD nicht gekriegt. Ja. Das gab's hier
Pro-Markt. Nicht. Promarkt. Like, wer es noch kennt.
Aber es gab halt, also hatte halt hier im Ort, in meinem Heimatort.
In deinem Heimatort.
Genau, Bienes CD-Laden, da gab es dann halt eine gewisse Auswahl. ja, der Typ hieß Biene. Aber Biene ist dann irgendwann, hat er seinen Laden verloren, ist dann nach Müller, also in dem örtlichen Müller.
Ah, okay.
Und dann gab es den auch nicht, naja. Aber der hatte halt so den Standardkram so von Limp Bizkit über, also alles, was gerade so hip war. für so geile Deep Cuts musstest du dann einfach dann irgendwo anders hin, aber es gab dann natürlich die Abkürzung übers Internet. Ja. Und es war halt damals einfach auch krass, solche Dinge zu entdecken und zu finden.
Voll.
Und das war irgendwie, es hatte so was Heiliges, auch wenn es halt einfach nur so eine eklige MP3 war. Weil das halt so diese Limitierung in den Dingen war halt einfach, hat's interessanter gemacht. Das ist halt auch was anderes als heutzutage, wo du dich einfach nicht entscheiden kannst, was du jetzt bei Netflix und überall guckst, weil du hast so viel Auswahl und du kannst im Grunde theoretisch ja alles auch hören. Auch nicht, also da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber es gibt ja diverse Dinge, die du heute auf Streaming-Portalen einfach auch nicht mehr wiederfindest, weil die Lizenzen nicht da sind oder Sachen einfach nie veröffentlicht wurden oder so. Aber das war halt damals irgendwie auch geil, so ein bisschen auf Schatzsuche zu gehen. Und es gab sehr viele Sachen in der Zeit auch, die dann mit irgendwelchen Wasserzeichen oder irgendwelchen komischen Störsignalen, Kommentaren, irgendwas versehen wurden. Und ich bin mir sehr sicher, ich habe zwar irgendwann mal meinen Laptop fürs Auflegen und so da mal wirklich ein bisschen aufgeräumt, und weil niemand möchte mehr hier 64 Kbit MP3s oder so auf einer Party hören. Aber auch die hatte ich natürlich, weil war da nur ein Megabyte groß.
Ja, geil.
Hat dann von 1 Megabyte Dateien kannst du mehr auf dem Rechner, wenn jetzt, ich weiß nicht, hatte sehr kleine Festplatten damals, verstauen als halt gut klingende. Hast du lieber 10 schlecht klingende als anstatt eine gut klingende gehabt.
Ja.
Aber da waren auch so viele Sachen, dass du Songs, die habe ich heute noch anders im Kopf, als die eigentlich klingen sollten. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Wo dann halt einfach komplett, in einem Refrain so ein Störgeräusch war.
Ja.
Einfach, weil es ein Wasserzeichen war.
Ja.
Das, also ohne Scheiß, also wir reden da jetzt so frei drüber, ne? Aber das ist so eine ganz andere Welt, und natürlich war das auch alles verboten. Also das ist einfach auch, eigentlich war es nicht geil,
aber es ist einfach
eine gewisse Kultur gewesen.
War illegal und ist es eigentlich immer noch, ist Urheberrechtsverletzung. Das darf so nicht passieren. Punkt. Wir haben es vielleicht gemacht, allegedly. Ja, haben wir eigentlich schon zugegeben. Aber ja, das war damals wirklich ein richtiges Rennen. Also du hast es wirklich gemerkt. Du hast wirklich gemerkt, die Plattformen haben versucht, den Labels davon zu rennen. Schlussendlich haben die Labels so ein bisschen gewonnen natürlich, weil sie auch da sehr hart vorgegangen sind. Zu dem Fall Napster mit Metallica, der ja da so quasi federführend war und auch so ein bisschen Präzedenzfall für das Ganze war, noch ein paar Informationen, die ich mir tatsächlich rausgesucht habe. Es ging halt tatsächlich um den Song, also es wurde April 2000 ist das passiert, da ging es um den Song I Disappear von Metallica, der für den Mission Impossible Song damals geschrieben worden ist. Und der lief halt schon im Radio, und irgendwie eine Woche oder keine Ahnung, einen Tag oder zwei, drei Tage später, nachdem der im Radio gelaufen ist, konntest du den halt bei Napster einfach runterladen als MP3. So, der war gar nicht veröffentlicht, den konntest du gar nicht kaufen. Es gab halt damals, glaube ich, kaum Plattformen, die wirklich MP3s verkauft haben, sondern es war die CD, war immer das herrschende Medium. Und das hat halt Metallica dazu veranlasst, halt dann Napster zu verklagen mit einem mit 10 Millionen Dollar Schadensersatz, den sie da gefordert haben, den sie auch, glaube ich, bekommen haben. Diese Seite musste irgendwie nicht gelöscht werden, aber die Nutzer, die Metallica-Songs anbieten, mussten gelöscht werden von der Seite, was, wenn du heutzutage drüber nachdenkst, auch eine wilde Rechtslösung ist, weil dann legst du halt einen neuen Account an, so, hä? Aber das ist halt das junge Internet gewesen. Und das ist halt, daraus sind halt ganz viele also das ist als Präzedenzfall dann in den USA ganz groß geworden und hat natürlich dafür gesorgt, dass die ganzen Labels auch natürlich da ganz stark gegen vorgegangen sind. Sie haben aber auch, und das muss man auch sagen, auch gemerkt, dass sie das nicht ganz aufhalten können. Also es wird immer die Frage nach digitalen Medien oder digitaler Musik war immer schon da oder ist dann irgendwann wirklich entstiegen. Und da ist ja dann sowas wie iTunes auch ganz groß geworden, ne? Also iTunes auch Anfang der 2000er, 2001 kam der erste iPod auf den Markt, das kann man schon mal dazu sagen, und im Januar 2001 kam dann auch iTunes auf den Markt, zuerst noch nur als Media, als Musikplayer, also Musikplayer im Sinne von auch zum Beispiel Winamp oder Windows Media Player, ganz großes Thema.
Kennst du noch den Real Player?
Ja, Junge, auch stark. Aber ich fand, am meisten Swag hatte wirklich der Winamp-Player, weil du kannst halt so geile Skins draufladen, sondern das war halt immer ohne Ende fetzig.
Ja.
Und aber lustigerweise ist iTunes als Store erst 2003 anstatt gegangen. Und das war so der Punkt, wo du gemerkt hattest, okay, jetzt könnte es passieren, dass die CD halt abdankt. Weil jetzt konntest du MP3s in einer vernünftigen Qualität für dein iPod für 99 Cent pro Song einfach runterladen. Das war ja, ja wirklich so die Prämisse. $1 für einen Song. Wenn du ein ganzes Album willst, hast du irgendwie nachher 9 Euro irgendwas bezahlt, was zu den damaligen Verhältnissen ja auch crazy war, weil eine CD irgendwie 13, 14, 15 Euro gekostet hat, oder was war das? Also du warst da schon über 10 Euro locker mit der ja, CD. Ja. Und klar, wenn ich die Wahl habe, ich kann mir das eben ganz schnell direkt auf mein Abspielgerät laden von iTunes rüber und bezahle nur 10 Euro dafür, ja, dann nehme ich das doch. Also das ist ja gar keine Frage. Da hat man dann gemerkt, dass halt MP3s dann wieder so ein Thema ist. Bist du ein iTunes-User gewesen? Hast du ein iPod gehabt eigentlich? Warst du so ein iPod-User? Ah, hast du rausgesucht. Stark. Stark, Mike. Stark.
Also,
ja, hau raus.
Kleine Geschichte, ich versuch's kurz zu halten.
Mach.
Ich habe diesen iPod, den ich gerade in die Kamera gehalten habe, ja, für alle, die es jetzt nur im Audio hören. Ich hatte sehr viele von diesen MP3-Stick-Dingern, die wir vorhin besprochen ja, haben. Ich hatte aber auch, und den halte ich jetzt auch in die Kamera, so einen Sony jo, Walkman. Oh,
geil, einen offiziellen Walkman von Sony.
Ja, ja, genau.
Stark. Und
das war quasi das Pendant zu den Sony Ericsson.
Ja.
Boah, was war, keine Ahnung.
Ich hatte zwei von denen auf jeden Fall.
Also das 3410 nicht, aber es gab irgendeine Version, die so mit diesem MP3-Ding und
ja,
dann
ja,
so.
Das war ja der Selling Point dieser Handys im Endeffekt. Genau. Die können Musik abspielen, das war so das Thema.
Und die waren, genau, und die hatten halt, glaube ich, auch gute Lautsprecher oder so. Die hatten auch ja, irgendwie so orangene ja, Buttons oder wenn ich ja, mich drauf.
Genau.
So, und das hier auf jeden Fall, dieser Sony Walkman, das ja, war so mein erster richtig geiler, guter MP3-Player mit 16 Gigabyte, vielleicht auch 8 Gigabyte, ich weiß es nicht.
Ach, ich habe ihn gefunden.
Hast du auch?
Ich habe ihn gefunden. Hier, geil. Der iPod Touch, Alter.
Nice.
Noch, der funktioniert noch. Ich habe es letztens noch ausprobiert. Er funktioniert noch, er läuft noch. Ich liebe
geil,
es.
Dieser Sony Walkman funktioniert leider nicht mehr, seit Jahren
ah,
nicht. Und ich habe dann letzte Tage, alle 2 Jahre habe ich den in der Hand. Und ich denke jedes Mal so, mein, das ja, kann doch nicht wahr sein. Weil der ist. Also hier, das ist ein Relikt seiner Zeit. Da, ja, da ist Musik drauf, die habe ich mit 15 gehört oder 16. Ach,
stark.
Wann auch immer der seinen Geist aufgegeben hat. Ich habe mir dann letztens noch einen Akku bestellt im Netz, habe das versucht auszutauschen, weil das ist noch so ein Technik, wo du einfach einen kleinen Stöpsel rausziehst, Akku weg.
Ah, geil.
So. Läuft trotzdem nicht. Also entweder ist das
wäre so geil. Ist das wäre so stark.
Kaputt oder keine
ja,
Ahnung.
Ja, ja, ja.
Ich habe mir jetzt auch noch ein anderes Kabel bestellt. Ich probiere noch ein bisschen dran rum. Aber dieser iPod,
ja,
auch den habe ich damals übrigens bei irgendeinem Gewinnspiel von Redfield Records oder so
gewonnen. Grüße gehen raus, Redfield Records.
Und der lief auch jetzt viele Jahre lang nicht. Und ich dachte, das kann ja, also die Teile zu reparieren kannst du vergessen. Musst du irgendwie aufmachen, löten, ja, so gar
keinen Bock drauf. Die sind meistens tatsächlich, die genau, sind fest verklebt, ja.
So, und jetzt nehme ich, also das, Leute, wenn ihr so ein altes Gerät noch zu Hause liegen habt und ihr seid so doof wie ich, pustet doch mal in diese Buchse, wo man den Ladestecker reinsteckt, pustet das Ding mal durch, mit vielleicht auch mal irgendwie vorsichtig mit einer Nadel oder so mal den ganzen Staub da rausholen und dann versucht ihr mal wieder zu laden.
Er lädt gerade. Ich habe gerade eingesteckt, er lädt noch.
Geil.
Das ist so geil.
Ey, und dieser iPod, der funktioniert halt einfach auch. Also noch. Also der hat ja, immer funktioniert. Ich habe den aber jahrelang einfach, das Ding war einfach wahrscheinlich komplett verdreckt oder so.
Ja.
Lief nicht mehr. Vielleicht hilft es irgendwem da draus, weil ich bin der einzige Mensch auf dieser Erde, der nicht gecheckt hat, dass er das Ding einfach nur so mal sauber machen musste. Aber das Ding läuft wieder. Es ist leider nicht so spektakulär, wie ich erhofft habe. Es gibt ein paar okay, Playlisten da drauf. Es sind aber ehrlich gesagt jetzt mehr oder minder dieselben Songs drauf, die ich jetzt auch so, also es ist jetzt nichts Krasses.
Ja, okay, es ist keine Zeitkapsel, wenn du so willst.
Nee, also es gibt eine Playlist namens Banger, da sind aber auch einfach auch da, weißt du, da ist dann irgendwie Beginner, Basement, Casper, Enter Shikari, weißt
Mike,
du?
Ich hab eine Aufgabe für dich. Ich möchte, dass du diese Banger-Playlist bitte einmal in Spotify nachstellst. Und
boah, die da sind 170 Lieder
drin. Ja, komm, hau rein. Mach halt. Dann pack mal die schön in die Shownotes.
Aber es gibt auch irgendwie eine Playlist namens Quatsch.
Auch gut.
Mit so Sachen wie Return of the Mac oder dem Poker-Rap. Poker-Rap German, unbekannter Interpret. 100 Pro wurde das bei YouTube einfach gerippt oder so.
Absolut, absolut.
Ja, und ich glaube, dieser iPod war damals beim Mare One Festival mit dabei.
Ah, oh, das Mare One Festival, stimmt.
Als ich den DJ gemacht habe. Du wirst dich dran erinnern, das ist eine totale Insider-Geschichte.
DJ Bubbles.
Ja, ich bin sehr sicher, dass auch diese Playlist hier möglicherweise im Einsatz war, mit Daddy DJ oder, keine Ahnung, Tic-Tac-Toe, ist alles drauf. Also das ist geil. Vielleicht doch wirklich noch so ein Ding aus seiner Zeit.
Stark. Wenn ihr eine dieser Playlisten nachhören wollt, dann schreibt das bitte in die Kommentare zu dieser Folge, dann macht der Mike das. Ich habe ihn jetzt drauf gezwungen, ist jetzt einfach, da muss er halt 170 Songs in die Playlist machen, ist jetzt einfach so. Punkt. Wenn ihr das hören wollt, schreibt es uns, dann kriegt ihr das. Ja, aber ich muss wirklich sagen, diesen iPod Touch, den ich hier neben mir liegen habe, ist, glaube ich, Touch ist ja schon einige Jahre in der Zukunft des Ganzen. Ne? Die ersten iPods waren diese sehr großen, klobigen, sehr teuren Geräte auch tatsächlich damals.
Ja, ja.
Mit diesem haptischen Wheel, was ich immer noch ein unglaublich geiles Gefühl finde. Ich habe letztens beim Kollegen mal gefühlt, die Haptik ist einfach, das macht einfach so Spaß, das Ding.
Das Look and Feel von diesen Geräten ist sowieso voll geil. Ich habe aber ich habe einfach die Verwendung noch nicht so richtig für mich wiedergefunden dafür. Ich denke immer, ich habe das in der Hand und denke so, das ist so nice, aber da ist mein Handy und ich kann einfach auch so Musik hören, weißt du? Das ist so ein bisschen das, was mich noch so ein bisschen nervt, weißt du?
Ich glaube, das ist so das Thema, dass das vielleicht die Möglichkeit ist, auch wieder so ein bisschen mehr zum Alben durchhören, auch besitzen und Alben durchhören Modus zurückzugelangen. Aber es ist natürlich, also Komfort ist natürlich, da schlägt die Streaming-Angebote leider noch das nichts aktuell. Das ist einfach so.
Ja.
Da kommt man einfach nicht drum rum. Ich möchte aber nochmal auf diese Thematik mit den Media-Playern zurückkommen. Wir haben gerade mal ganz kurz über Winamp gesprochen, Windows Media Player mit diesen super abgefahrenen, geilen Animationen zur Musik. Ich habe das damals als Kind geliebt. Ich habe mir immer die liebste Musik angemacht und immer diese geilen Animationen im Windows Media Player losgelegt. Und weißt du, was ich auch war? Ich war ein richtig krasser Nerd, was so Musikkatalogisierung angeht.
Boah, ja.
Ich habe meine Mediathek war also eine Zeit lang wirklich on fleek mit vernünftigen Genrebezeichnungen, mit vernünftigen auch einem Format, wie ich gesagt habe, so pass auf, so müssen die Songtitel geschrieben werden, so muss Interpreten genannt werden, so müssen auch immer die Albumcover sofort selber reingeladen. Also ich habe Mühe gemacht, die im Internet runterzuladen und dann in den Media Player rein zu importieren. Weil ich gesagt habe, ich will das. Ich will, dass meine Musik, so wie ich es die da habe, das ist mein Baby, das soll verdammt nochmal gut aussehen.
Das ist so ein befriedigendes Gefühl.
Und heute gar keine Zeit mehr dafür, ne?
Ich mach das immer noch. Ich mach das auch für die ganze DJ-Bibliothek. Da, also, wenn ich da irgendwie einen neuen Song gekauft habe, dann steht da einfach nur Metal und dann ist das aber eigentlich, keine Ahnung, Alternative Rock. Nee, das muss einfach ein richtiges Genre sein.
Das muss das richtige Genre
ja,
sein.
Ja, nee.
Und iPod waren ein Luxusgegenstand tatsächlich, weil sie halt auch die High Class waren. Apple hat ja immer sehr viel Wert auf sein Standing so ein bisschen auch gesetzt, was das angeht. Und was ich aber bei Apple und auch in der Zeit sehr cool fand, war halt die Werbung zu den iPods und zu den iTunes.
Ja, ja.
Die iTunes-Werbung ist immer sehr ikonisch gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war auch ein Weg, Musik zu entdecken, weil diese ganze Werbung natürlich auch immer super ikonische Songs hat. Also mal angefangen mit sowas wie Jet, Are You Gonna Be My Girl?
Mhm.
Ey, frag mich, den hätte ich damals wahrscheinlich nie gehört, wenn er nicht im Fernsehen bei dieser Werbung gelaufen wäre zum Beispiel. Der war so ikonisch mit diesem farbenfrohen Hintergrund, diese schattierten Menschen, die dann mit den iPod dann so tanzen und du siehst halt diese weißen Kopfhörer mit dem weißen iPod. Ey, also allein vom Style her ikonisch.
Ja,
tatsächlich. Ja, ja. Hast du noch einen Song, den du aus der Zeit noch so im Kopf hast, aus diesen Werbungsthemen, wo du sagst, oh, daran kann ich mich erinnern? Also ich habe ein paar in petto, ich möchte nur erstmal hören, ob du auf einen kommst.
Ah, nee, spontan nicht.
Okay, also ich habe das mal auch so ein bisschen chronologisch rausgesucht. Black Eyed Peas, Hey Mama, war auch Teil einer Werbung.
Ja, stimmt.
U2 Vertigo war ein Thema. Übrigens,
ja.
An der Stelle U2, ich habe mal nachgeguckt, was war der erste, also beziehungsweise Fakten zum ersten Tag von iTunes. Am ersten Tag von iTunes wurden 275.000 Songs verkauft. Das ist das eine. Und der meistverkaufte Song, und deswegen Thema YouTube war Stuck in a Moment von denen tatsächlich.
Krass.
Deswegen hat auch irgendwie, ich glaube, das ist so diese komische Beziehung, die YouTube mit irgendwie iTunes führt. Deswegen kriegen wir auch alle zwei Jahre ein Album umsonst von denen in iTunes, in Apple Music reingeballert. So, warum? Aber sie sind halt schon lange im Thema und waren auch sehr früh dabei tatsächlich bei dem ganzen Thema. Gorillaz Feelgood Inc., auch Teil einer Werbung. Dann die Frage, kennst du noch Caesars mit Jerk It Out?
Ja, klar.
Dieses dö, 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 dö.
And we jerk it out.
Genau, starkes Ding. Diverse andere, ich habe auch Werbung gesehen mit Eminem, mit Lose Yourself zum Beispiel, aber auch Coldplay, Viva La Vida, einer der älteren Werbungen tatsächlich, auch sehr stark, sehr farbenfroh, super interessant, also finde ich, ist eine ikonische, ist ja irgendwann auch eingestampft worden, weil der iPod einfach nicht mehr das Thema ist. So, das ist, Handys haben das übernommen. Mein iPhone, unsere Android-Handys, das Samsung kann das alles auch. Kannst die Bluetooth-Kopfhörer anschließen und gut ist. Jetzt hast du die Streaming-Dienste, brauchst die gar nicht mehr auf dem Handy zu haben, die Songs. Aber das war halt wirklich eine Zeit lang echt ein Vibe. Also wirklich ein MP3-Player, nur nicht mal ein iPod, einen MP3-Player zu besitzen und damit durch die Welt zu streifen, tatsächlich.
Ja.
Keine Ahnung, ich bin da irgendwie sehr nostalgisch gerade, wenn ich darüber nachdenke.
Ich fühle das auch. Also ich diese Musik bei mir zu haben, war für mich immer schon unfassbar wichtig. Also du wolltest nicht viel über CDs reden, aber ich war halt auch eins von den Kids, die einfach einen CD-Player, also so Walkman.
Discman.
Also Discman meine ich. Auch ein Walkman, aber dann Discman.
Hatte ich auch.
Mit zur Schule hatte.
Ja.
Auf dem Schulhof ist sogar in meine Baggy-Pants reingedrückt.
Es hat so gerade gepasst in die Tasche.
Das muss unfassbar beschissen ausgesehen haben.
Übel.
Warum hat er so einen riesigen, riesigen Discman in der Hosentasche? Aber ich hab einfach so viel Musik unterwegs gehört. Und dann natürlich mit dem MP3-Player, das war wichtig. Ich glaube, ich hätte viele Momente in meinem Leben nicht so gut vertragen können, wenn ich nicht Musik einfach in meiner Hosentasche gehabt hätte.
Voll.
Und dementsprechend ist das für meine musikalische Erziehung definitiv ein ganz, ganz wichtiges Kapitel gewesen. Und auch wie gesagt, die ganze Schatzsuche danach.
Gutes Thema.
War wirklich einfach auch ein krasses Ding.
Schatzsuche ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort an der Stelle, weil natürlich hatten wir jetzt über diverse Möglichkeiten gesprochen, wie kommen wir an Musik, illegal oder legal, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber man muss ja auch erstmal wissen, was will ich überhaupt hören? Was ist cool? Was finde ich nice? Und du sagtest eben in Bezug auf AFI, YouTube, ganz großes Thema, klar, auch ein Urgestein so ein bisschen, war am Anfang, glaube ich, von der Musikbranche sehr verpönt. Also das ist ja heutzutage gang und gäbe, dass Videos auf YouTube hochgeladen werden. Das ist ja der Big Player, wenn du so möchtest. Ja. Aber war ja lange Zeit wirklich so, ja, YouTube, Musikfernsehen war das Ding, Thema noch. Da sind wir wieder auch beim Thema Viva und MTV und sowas.
Wollte gerade sagen, MTV war natürlich auch der.
Genau, und so Radio. Die größeren Sachen. Ja. Aber gerade die kleinen Sachen, so das, was du wie AFI damals zum Beispiel war halt so in Geschichten, da war so Dinge wie halt dann zum Beispiel MySpace, zum Beispiel YouTube, zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du an Tape.tv erinnern?
Ja, klar.
Es gab so ein Online-Fernsehsender, wo du einfach nur die URL aufgemacht hast und da lief auf die ganze Zeit Musik rauf und runter. Auch kleine Videos, also wirklich nichts Großes, wirklich kleine Bands. Da habe ich Killswitch Engage ganz oft drauf gehört, da habe ich ganz oft Pray for Valentine, solche Sachen da gehört. Und wo würdest du sagen, war so deine, also du hast eben, wie gesagt, YouTube, hast du noch so andere Plattformen, wo du so ganz krass unterwegs warst?
Ey, ich habe super viel Internetradio auch gehört.
Also oh,
es
ja,
gab sehr viele sehr coole Radiosender, die man auch mit bestimmten Tools, ich glaube, auch legal runterladen konnte, rippen konnte.
Ja.
Für den Eigengebrauch.
Voll.
Und da habe ich auch da sehr viele so Übergänge, wenn das nicht ganz sauber geschnitten wurde, wenn dann irgendwie von dem letzten Song noch so 3 Sekunden oder der neue Song, weißt du, solche Sachen, muss ich auch immer super aufpassen, wenn das sowas ja nicht mal irgendwie live, weißt du, auf einer Party gespielt wird, weil ich irgendwie den falschen Song plötzlich drin habe oder so. Aber da habe ich sehr, sehr viel auch einfach so US-Radio gehört und da sehr viel Krams, sehr viel nischigen Krams auch entdeckt, ja.
Ich bin ja komplett aus dieser MySpace-Zeit auch nicht dabei gewesen. Das ist ja, ja für mich immer noch ein Mysterium, was da alles abging. Ich höre immer nur Hörensagen von Leuten, die sich dann da ihre eigene Seite mit HTML zusammengebaut haben.
Alter, das war das Beste, das war so geil.
Und hast du da deinen Profilsong, der einfach automatisch abgespielt worden ist, wenn du die Seite betreten hast, womit da auch gewisse Schockmomente vielleicht auch, je nachdem, was für Musik du drauf hattest, dann packen konntest.
Beste.
Und das war wirklich für das, was wir heutzutage halt Metalcore, Deathcore, Hardcore schimpfen, echt das größte Thema. Ne? MySpace war wirklich die Plattform, die diese Musik und diese Szene halt auch ja geprägt hatten im Endeffekt mit ihrer.
Ja,
mit ihrer
Ultra, also Elektrocore, Post-Hardcore, also so.
Ey, Enter Shikari sind doch riesig Enter geworden. Enter
Shikari, klar, ne? Und Asking Alexandria und wie sie alle
auch,
heißen.
Ja.
So, da war eine ganze Menge, einfach weil das auch so 2000er Internet-Ästhetik mit dieser Emo-Fashion und
ja,
irgendwelchen Codes, also irgendwie RAR und was auch immer. Es war halt einfach alles, das hast du damit reingespielt. Du hast auch so Tumblr und sowas natürlich.
Tumblr, super stark.
Also genau. Danach, glaube ich, war das so ein bisschen die Zeit, wo man einfach so seine eigenen Welten aufgebaut hat und da den passenden Soundtrack zu hatte. Auch da konntest du for free teilweise, wenn das eingestellt war, auch die Songs runterladen. Es gab aber auch Bands, die ganze Alben da rausgehauen haben. Pennywise haben, ich glaube, One Reason hieß das Album, glaube ich, oder so. Das haben die auch for free rausgehauen. Ich glaube, das war auch irgendwie eine Kontroverse, weil das irgendwie nicht so ein ganz kluger Move war, aber daran kann ich mich auch noch total gut erinnern.
Stark. Ja, also ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwann mal, also wie gesagt, da war das ganze Thema eigentlich schon wieder tot, auf die Seite von Never See Tomorrow, einer australischen Metalcore-Band, gelandet bin, weil ich unbedingt deren 1000 Miles-Cover hören wollte oder runterladen wollte und das da noch zu runterladen war. Ich kann nur erahnen, wie geil es damals so auch community-wise auf dieser Plattform stattgefunden hat. Ich war halt immer auf SchülerVZ, da gab's halt keine Musik, leider Gottes. Da gab es nur komische Gruppen. Das war so das Einzige, was du da hattest. Und dieser Individualismus, also sowohl im Audio als auch im visuellen Bereich, ist ja echt ein bisschen mit Social Media verloren gegangen tatsächlich. Und man auch da sehnt man sich so ein bisschen dieser alten Zeit wieder nach, weil man sagt, okay, da war noch Story drin, da war noch so ein bisschen Nähe dran, da war so ein bisschen Realness dran, ne? Zu sagen, ey, hier, das ist der Song, den ich damit verbinde und das ist meine Seite, so wie ich sie mir vorstelle. Und schau doch mal durch, so. Das ist so einfach was ganz Eigenes gewesen. Ich glaube, das würden wir nie wieder so reproduzieren können, so wirklich tatsächlich.
Also
in anderer Form vielleicht. Es
viel anders. Vielleicht, also irgendwie. Ja. Es ist einfach eine Frage, wie wichtig das ist für diese Plattform. Also ich bin ja auch dafür, dass auch so ein Spotify einfach einen viel sozialeren Aspekt bekäme. Dass man da ein eigenes Profil hat, dass man mit Leuten irgendwie, also so Last.fm-mäßig, Last.fm macht das eigentlich immer noch so, dass du über deine Musik einfach auch Leute kennenlernen kannst und also der und der in Australien hört ungefähr dieselbe Mucke wie du und du kannst ja auch irgendwie deine Obsession heißt, nennen das, glaube ich, also dein Lieblingssong aktuell automatisch abgreifen anhand dem, was du aktuell so hörst und es ist irgendwie eine für mich auch sehr sympathische Internetkultur. So, also ich wünschte, das wäre zurück, auch wenn ich mittlerweile Mitte 30 bin und wahrscheinlich nicht mehr so viel Wert auf sowas lege. Aber es war irgendwie, war das schon cooler als das, was man heute so irgendwie an Tools an der Hand hat, finde ich.
Übrigens,
es hat natürlich auch super viel Nostalgie dabei.
Absolut. Also die rosa-rote Nostalgiebrille sitzt da auf. Ihr könnt da wahrscheinlich auch viele von euch, die das nicht so sehen oder anders sehen als wir. Wir haben einfach das Ganze miterlebt und es war für uns so eine Zeit, die da ganz wichtig war.
Ja, vielleicht ist heute irgendwie dein Fortnite-Charakter das, was meine MySpace-Seite früher war oder so. Keine
das
Ahnung.
Das kann gut sein. Das kann auch die Twitter-Seite sein oder das kann auch einfach deine TikTok-For-You-Page sein oder was auch immer.
Ja.
Das kann sich so in so verschiedenen Arten auch einfach widerspiegeln. Das kann man gar nicht greifen. Das ist so ein Generationending, was sich da einfach äußert. Ne?
Ja.
Last.fm, lustigerweise, dass du sagst, ist ja auch so eine Plattform gewesen, die ja auch so einen Radiomodus einfach hatte, was ich super stark fand, wo ich viele Songs einfach gehört habe, die ich so nicht besagt saß und ich weiß nicht, ob das dir genauso geht, aber es gab so gewisse Songs, zum Beispiel jetzt auch wieder auf Linkin Park bezogen. Wie gesagt, ich hatte Meteora, war mein erstes Album, war auf diesem MP3-Player, aber ich hatte so zwei, drei Songs von der Hybrid Theory, aber die war für mich nicht bewusst existent. Also für mich gab es dieses Album nicht wirklich. Ich hatte immer nur Meteora auf dem MP3-Player. Also heißt, hatte ich sowas wie Pushing Me Away und Paper Cut, waren für mich so ganz ominöse, so, boah, was sind das für Songs? Wo kommen die her? Also was hat das auf sich? Gibt's da noch ein Album? Sind das einfach nur Singles? Dieses Mysterium darum fand ich so interessant damals,
ja.
Bis man halt dann mal realisiert hat, ah, das ist ein ganzes Album, da gibt's noch mehr Songs und oh, die haben da, ne, das ist alles so, das fand ich irgendwie schön. Das ist auch irgendwie so ein Last FM, war immer ein ganz starker Verfechter von genau solchen Sachen, weil natürlich kommen da die Songs, die du hören möchtest, aber es kommen auch Songs von den gleichen Bands, die du vielleicht gar nicht kennst. Und dann überlegst du, ist das eine Single, ist das ein Album, welches Album ist das, was muss ich mir da holen für, wo kriege ich das denn jetzt her? Ne, gibt's das vielleicht in meinem lokalen Pro-Markt? Oder bei wie hieß die? Bibi? Nee, Biene? Bienes CD-Laden?
Ja, Bienes CD-Laden, ja.
Bienes CD-Laden zum Beispiel. Kevela. Kevela. Shoutout geht raus an Biene. Das ist halt, ich fand das auch schön. Das ist wirklich dieses Mysterium mit Musik. Mysterium Musik, wenn du es so nennen möchtest.
Ich habe auch, also, auch durch diese ganzen Tauschbörsen und so. Und ich habe. Ja. Wir haben ja auch LAN-Partys gemacht und was man halt als erstes gemacht hat, war dann natürlich auch irgendwie Festplatten hin und her und dann sich irgendwie mal gucken, was der für so eine Bibliothek hat und Zeug so. Also der Elefant steht im Raum, aber mich haben Pornos nicht interessiert. Ich wollte immer die Musik und vielleicht auch irgendwie gucken, was für Filme gab, aber das war mir wichtig. Immer. Also, ja, ist, also für manche war vielleicht das genau die Zeit. Nee, ich wollte einfach also gucken, was gibt's für Musik so und was ist das für ein Mensch, mit dem ich hier gerade in einem Raum sitze. Ja,
genau.
Aber ich habe auch, also mit Sicherheit auf irgendeinem meiner 5 Laptops, die ich hier rumstehen habe, irgendwelche Demo-Versionen von geil. Den ersten System of a Down-Alben.
Ach, stark.
Und as safe gibt's das mittlerweile alles irgendwo auf irgendwelchen Streaming-Portalen als Deluxe-Variant, weißt du, wo du dann so Album A kriegst du dann irgendwie 4, weißt du, wenn du das als CD kaufen würdest, 4 Bonus-CDs dazu mit Dingen, die sich niemand anhört. Damals war das aber total krass. Ich habe auch von Enter Shikari, irgend so ein Typ aus England, keine Ahnung, woher der das hatte, mir mal irgendwelche Demos von denen geschickt, so Mitte der 2000er über MSN haben wir uns da.
Ah,
so, weißt du, so krass. Das war für mich damals der heilige Gral. Also heute würde ich mir das nicht mal anhören, weil warum? Aber das war so super exklusiv, weißt du?
Aber du sagst das mit diesen Deluxe-Sets und ich musste gerade ganz sofort darüber nachdenken, weil es gab ja auch diese Meteora, also ich fange jetzt wieder mit linken Paar, das tut
mir leid. Ja, ist alles gut.
Aber es gab ja diese Meteora Deluxe-Version jetzt vor ein paar Jahren, vor einem oder vor zwei Jahren. Da war dann auch dann so, also das ist ja, das muss man ja wirklich Linkin Park lassen, auch damals schon, sie hatten eine wirklich gute Fankultur mit ihrem LP Underground und sowas. Und da haben sie ja natürlich auch ganz exklusiv Songs veröffentlicht, die gar nicht so erhältlich waren. Junge, kannst du dich an QWERTY erinnern? Der war auf keinem Album. Den hast du nur bekommen, wenn du, glaube ich, LP Underground Mitglied oder sowas warst.
Ja, das war.
Der hatte so einen Mystizismus um sich, so eine Aura dieser Song. So, wow, diesen Song kannst du nirgendwo, und ich habe ihn jetzt hier von einem Kollegen gerade bekommen. Keine Ahnung, wo er ihn her hat, ich will es auch gar nicht wissen. Aber ich habe jetzt hier so einen Linkin Park Song, den kriegst du gar nicht normalerweise. Das war wie so mein Schatz. Ich habe ihn. Also das ist so, es macht so Spaß, darüber nachzudenken und nochmal so ein bisschen in alten Zeiten zu schwelgen. Ich hoffe, wir vergraulen euch damit nicht zu sehr. Oder vielleicht könnt ihr es uns auch nachfühlen, wenn ihr die Zeit miterlebt habt. Vielleicht, bevor wir so ein bisschen zum Ende kommen, Mike, noch eine Frage an der Stelle. Wir haben gesehen, Vinyl kommt zurück, Kassetten sind auch zurückgekommen, CDs kommen anscheinend auch zurück. Warum kommt die MP3 zurück? Also du hast bei allen anderen Medien etwas in der Hand. Du hast es physisch hier überall stehen. Aber warum ist die MP3 wieder zurück? Was ist das? Was ist die Idee dahinter?
Ich glaube, dass das jetzt gerade irgendwie einfach so eine Modeerscheinung ist, weil es auch sehr viel über Popkultur, über Filme, über letzte Tage erst so ein irgendwie Do Revenge heißt der, ich glaube von 2022, da sind sehr viele Referenzen zu so 90s Teenie-Filmen, weißt du, so Clueless und sowas. Und ich meine, die haben auch damit so ein bisschen gespielt, mit dieser Nostalgie einfach. Und ich glaube, dass das einfach jetzt gerade so eine Welle ist, auch mit diesem die Art und Weise, wie man damals MP3s benannt hat, mit Unterstrich und so.
Oh, ja.
Das ist halt so, das ist halt gerade einfach ein Vibe. Wie nachhaltig das ist, keine Ahnung. Aber wenn wir einen Schritt zurücknehmen, es ist natürlich einfach auch eine Problematik. Das betrifft aber auch Filme zum Beispiel. Wenn jetzt jemand entscheidet, es gibt jetzt einen Film einfach nicht mehr digital, dann ist der einfach weg. Also es gibt auch viele Filme, die kriegst du nur auf DVD oder Videokassette, wenn sie so veröffentlicht wurden, weil es irgendwelche Rechte nicht gibt oder so. Ich glaube Dogma zum Beispiel. Weiß nicht, ob du den kennst, von Kevin Smith.
Oh, es ist ein wunderbarer Film. Ich liebe den.
Ich glaube, es gibt keines, den kannst du nicht streamen. Glaube ich. Also den.
Echt?
Also es ist eins von diesen Beispielen, die ich gerade im Kopf dazu habe. Kann auch, ne, aber ich meine, den gibt's zum Beispiel nicht im Streaming. Den musst du irgendwie auf DVD einfach kaufen. Es gibt so viele Beispiele von so Kultfilmen einfach.
Oder ich warte bis ProSieben den wieder um 23 Uhr nach dem Primetime-Block. Besser spielen. So nämlich.
Aber das ist halt, also wenn halt aus irgendeinem Grund Dinge nicht mehr verfügbar sind, in der Form, wie wir das jetzt gerade kennen und konsumieren, sind sie einfach nicht mehr da. Und das gilt natürlich auch für Musik. Dendemann, es gibt, glaube ich, kaum Dendemann-Alben bei Spotify oder bei irgendwelchen Streamportalen, musst du haben, wenn du es anhören willst. Oder irgendwie bei YouTube, vielleicht hat es jemand da
hochgeladen.
Und so. Und es gibt auch diverseste, es gibt irgendwie ein Limp Bizkit-Song, das war eine Single, Lights heißt, der gibt's nicht im Streaming. So. Und das sind so viele, viele Beispiele von Sachen, wo du einfach in der Form limitiert bist, weil das auf diesen gängigen Portalen nicht vorhanden ist und wo du dann einfach andere Wege finden musst. Und da bietet es sich natürlich jetzt an, dass zum Beispiel als MP3, Leute, natürlich kauft ihr euch den Krams dann. Aber das auf diese Art und Weise halt, oder du kaufst ja halt die CD wieder dazu, wenn es da irgendwo exklusiv drauf ist.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, einfach auch so eine und dann mache ich mein Off-Topic auch wieder zu. Es gibt gerade auch den Trend, dass Leute wieder mehr DVDs kaufen, einfach aus diesen Gründen. Aus dieser Haltung auch so, ich möchte nicht, dass mir jemand halt irgendwie vorschreibt, ob ich einen Film sehen kann oder nicht. Ich kaufe mir den einfach, dann habe ich den zu Hause, gut ist. So, Safety. Und das kann einfach auch sein, dass physische Datenträger, aber auch so digitale Sachen dementsprechend auch wieder anders in den nächsten Jahren gekauft, konsumiert werden. Glaube ich.
Lustigerweise zieht sich das wirklich durch alle Medien, die wir konsumieren können. Es gibt gerade aktuell ein ganz heißes Thema im Gaming-Bereich. Die Initiative Stop Killing Games ist da von einem Herren aus, ich glaube, der UK, die das angestoßen worden ist, der sich dafür einsetzt, dass halt Spiele nicht einfach verschwinden. Also im Sinne von, es gibt ganz viele Fälle, wo Publisher entschieden haben, dieses Spiel darf nicht mehr existieren auf unserer Plattform oder auch, und dann nicht nur nicht mehr zum Verkauf anbieten, sondern wirklich dem Konsumenten, dem Käufer wirklich dieses Spiel aus seiner Library nehmen. Und du kannst es nicht mehr spielen. Es geht nicht mehr. Du kannst die Datei nicht mehr runterladen.
Krass.
Und das ist genau das Gleiche mit Videos, also mit Filmen, mit Serien, mit auch das Bearbeiten, also nachträglich dran rumdoktern an solchen Sachen, ist auch ein ganz großes Thema. Und diese Initiative Stop Killing Games hat gerade so einen kleinen Meilenstein erreicht, sind jetzt gerade vor dem Europäischen Parlament auch vorgetreten, haben das da vorgebracht aufgrund einer riesigen Petition, die auch unterschrieben worden ist, und haben das da vorgebracht und wollen Regularien haben, die Publisher dazu zwingt, Dinge, also wenn etwas gekauft worden ist, auch wirklich, dass er bis weiterhin bei den Leuten bleibt. Also so ein ganz, nur als Beispiel, falls sich jemand da mehr interessieren würde, so ein ganz prominentes Beispiel ist halt das Spiel Darkspore, was einfach von EA damals rausgekommen ist. Ich habe selber tatsächlich auch gekauft. Ich kann es auf meinem EA Play, so heißt dieser Browser von denen, ist es zwar noch drin, aber es ist ausgegraut. Da steht, ist nicht mehr verfügbar. Ich kann dieses Spiel nicht mehr runterladen. Ich muss mir das auf einer illegalen Weise, wenn ich spielen will, besorgen. Und das hat halt mit Konservierung, mit Archivierung zu tun. Gibt da in allen Bereichen Musik, Filme, Videospiele, Bücher auch ein Riesenthema tatsächlich. Auch Archivierung von Literatur und auch Fachliteratur und hast du nicht gesehen. Ist einfach ein Riesenthema und wird aktuell halt ganz, ganz stark. Gibt es einfach Leute, die sich dafür einsetzen, was ich sehr, sehr schön finde. Und ich glaube, das ist auch dann so, die Leute, man greift langsam so ein bisschen, man möchte das, was man, also auf der einen Seite das, was man bezahlt hat, auch behaben. Also das ist, ich bezahle etwas, also habe ich auch das Anrecht darauf, es zu besitzen, wenn es eine Ware ist. Das ist natürlich eine Sache. Aber auch sich nicht irgendwie vorschreiben zu lassen, was darf ich überhaupt besitzen oder was darf ich nicht mehr besitzen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema und da schlägt dann die MP3 natürlich mit ein, weil sie neben den anderen Abspielmedien in der Musik einfach die, ja, kompatibelste ist. Also du kannst viel damit, du kannst dir den iPod oder den MP3-Player oder meinetwegen auch dein Handy, fang mit deinem Handy an. Auf deinem Handy hast du Speicherplatz, schmeiß die MP3s da drauf, steck deinen Kopfhörer ein und geh irgendwo hin, mach irgendwas, was du tun willst. Aber du hast es selber in der Hand. Du brauchst keine Internetverbindung, du brauchst keine, nicht Angst haben, dass das Album irgendwann verschwindet. Du hast es für dich, du hast es bei dir und das ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt einfach, dieses Greifbare einfach wieder, auch wenn es in digitaler Form ist einfach, ne?
Mhm.
Ich bin mal gespannt, vielleicht kriegt ja sogar iTunes wieder so eine kleine, ich glaube aktuell, wer iTunes noch nutzt, ich glaube ganz wenig Leute, die gar nicht mehr so viele, die haben, glaube ich, auch gut Federn gelassen. Und mittlerweile ist es ja sogar, glaube ich, auf dem Desktop in Apple Music quasi vereinnahmt worden.
Ja, das ich finde die Handhabe auch ganz
verwirrend. Es ist sehr schwierig.
Also
es gibt lustigerweise noch eine iTunes-App auf dem Handy. Also wenn du dir auf dem Handy, das mache ich jetzt mittlerweile öfters, dass ich mir übers Handy halt Songs für die Party kaufe, die dann nachher dann natürlich runterladen kann über meine Desktop-App. Aber ich bin mal gespannt, ob das vielleicht nochmal, vielleicht wird das nochmal ein Thema. Vielleicht ist iTunes nochmal ein Thema, nochmal eine Plattform, auf der man Songs wirklich kaufen kann. Ne?
Ja.
Super spannendes Thema. Ich würde mich brennend interessieren oder uns auch brennend interessieren, ob ihr das A miterlebt habt, diese Zeit, dieser wilde Westen des Musik, der Musik-Internet-Kultur, sei es jetzt kulturell, sei es aber auch im Sinne von eure eigenen Erlebnisse mit diesen ganzen Themen, die wir heute besprochen haben. Haut's in die Kommentare, schreibt uns persönlich, schreibt unserer Podcast-Seite, wie ihr es machen möchtet, würde uns extrem interessieren. Oder auch wenn ihr es nicht wisst, oder wenn ihr einfach sagt, ich habe das nicht miterlebt, aber ich würde gerne mehr wissen, dann ey, haut uns auch an, das können wir immer gerne machen. Ich finde das ein super schöner Austausch, gerade über genau solche Themen, sich da einfach übers Fansein, übers Musikhörer austauschen, einfach das weiter zu zelebrieren.
Absolut. An der Stelle vielleicht der Hinweis auch, wenn ihr das jetzt noch nicht mitbekommen habt, wir haben unsere Instagram-Seite umbenannt. Wir sind jetzt einfach unter Kerngeschäft Podcast, so wie dieser Podcast auch heißt, findet ihr uns jetzt auch da einfach bei Instagram. Und wir haben auch einen eigenen YouTube-Channel mittlerweile, der noch sehr klein ist, einfach weil der frisch gegründet wurde. Aber checkt da doch auch einmal ab, legt da ein Abo hin.
Das wäre super. Genau, ein Abo
einfach,
wäre stark.
Einfach als Support so. Das.
Haut
und
mal raus.
Ihr könnt auch da gerne einfach unter die Folgen kommentieren und Feedback geben, auch Wünsche dalassen und so weiter. Wir freuen uns da immer
absolut
auf eure Stimmen.
Genau. Und damit, Mike, kommen wir so ein bisschen zum Ende. Mhm. Wie immer, unsere Spotify-Playlist muss befüllt werden.
Yes.
Und ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast für uns.
Geil. Können wir vielleicht auch bei YouTube tatsächlich einfach mal als Playlist uns überlegen, dass wir das machen.
Ja, wäre eine Idee.
Für alle, die einfach mal so als Brücke, die jetzt Spotify nicht nutzen, aber vielleicht YouTube sich die Videos auch reinziehen wollen oder so.
Genau.
Toll, ne? Noch eine Aufgabe, cool.
Ja.
ich habe die Band, ich weiß nicht mehr, wie ich auf sie gestoßen bin. Ich glaube, es war TikTok oder so. Tatsächlich Killer Cosa heißen die.
Okay.
Also mit Kila mit A und Cosa auch mit A und eine UK Hardcore, Metalcore, was auch immer. Es hat halt irgendwie so ein Hardcore, es ist auch ein bisschen New Metal drin, weiß ich nicht.
Okay.
Song heißt Pulse, die Band ist relativ frisch, glaube ich, aber ist geil. Also ist so, klingt prollig, ist auch ein bisschen prollig, aber ist noch cool, ist nicht unangenehm.
Ja.
Und hat irgendwie auch so einen fiesen Sound, aber ist auch nicht, also kann man sich, glaube ich, ganz geil geben, wenn man halt auch New Metal mag und ein bisschen was Härteres vertragen kann. Dann, ich, so vielleicht da nochmal die Klammer, aktuell versuche ich über TikTok einfach proaktiv neue Bands zu finden und stoße da gerade auf immer wieder neue Perlen. Da habe ich nämlich den Künstler Modern Fireworks, das ist ein Deutscher, ich glaube Daniel so und so heißt der, ist so ein Emo Pop-Punk Dude, der so in der Ecke Dashboard Confessional und Co. einfach unterwegs ist und macht super coole Mucke, Stimme ist richtig nice, ein bisschen Akustik Richtung aber auch ein bisschen mehr, ist nicht rein nur Akustik.
Bisschen mehr, sagt er.
Bisschen mehr als Akustik. Aber so in der Emo-Ecke. Ein Song heißt Strangers, gefällt mir richtig gut. Check das mal bitte. Und eine Band, die anscheinend riesengroß ist, die habe ich noch nie gehört vorher. Lime Cordiale, weiß ich nicht.
Boah, sagt mir gar nichts.
Ja, mir auch nicht. Habe ich dann gesehen, dass sie aber anscheinend doch eine gewisse Reichweite schon längst besitzen. Egal, Song heißt Money, klingt einfach wie Kings of Leon. In so ein bisschen.
Ah, das ist ja genau dein Fall dann.
Bisschen mehr Indie, aber von der Stimme her und so. Und fand ich mega geil. Also jetzt gerade so Richtung Frühling ist das so, wenn ihr so ein bisschen leichtere Mucke braucht, so wenn ihr draußen durch die Gegend marschiert oder was. Ist geil, ja. Ist ein Vibe.
Ist ein Vibe, sagst du. Sehr cool. Danke für die drei Songs. Ich fange an mit der Band Frozen Soul. Das ist eine Death-Metal-Band aus den USA, die sehr, wie meine aktuelle und immer noch seit einem, nach zwei Jahren nicht versiegende Liebe für Boltthrower klingt. Und die haben einen neuen Song rausgebracht, lustigerweise im Featuring mit Gerard Way von My Chemical Romance. Der nennt sich No Place of Warmth. Geiles Ding, also es ist wirklich ein richtig geiles Death-Metal-Brechen-Ding. Ich bin richtig happy darüber. Aber ich kann mir auch immer noch nicht vorstellen, wie es dazu gekommen ist im Endeffekt zu dieser Combo. Gerard Way war auch schon mal auf dem Black Metal Release von Matt Heafy von Trivium. Hat da auch schon mal seine unclean Vocals gezeigt und genau die hört man auf diesem Frozen Soul Track auch, was ich sehr, sehr cool finde tatsächlich. Dann nehme ich eine Oldschool? Ich glaube, mittlerweile kann man das schon Oldschool, Old Head Hardcore nennen. Strife. Ich habe mir tatsächlich, falls du es vielleicht auch gesehen hast, den Hardlore Podcast mit dem, ich glaube, Jeremy heißt der von Touché Amore, ne? Der Sänger, angeguckt. Erstmal guckt euch den an, da gibt's eine richtig geile Stelle zu seiner Stimme,
so
die
übel,
abgefahren ist. Und ich gedacht habe so, krass, das will ich auch können, das ist so cool.
So ein Partytrick, ey.
Geiler Partytrick. Er spricht aber über auch seine wichtigsten Hardcore-Alben, die ihn vor allem Dingen betreffen. Und da war unter anderem auch In This Defiance von Strife drin. Und da der Hit ist einfach Blistered, der einfach ein Banger ist. Und ich liebe ihn. Punkt. Und dann immer mal wieder, ich nehme noch was Neueres. Komm, wir nehmen was Neueres. Ich wollte jetzt gerade schon wieder Unearth nehmen, aber Unearth habe ich schon so oft genommen. Das ist mir gerade aufgefallen, weil ich diese Band einfach sehr mag. Ich nehme aber was Unearth-eskes, wenn du so möchtest. Und zwar gibt es das Label The Coming Strife. Das ist ein kleines Indie-Metalcore-Label tatsächlich, was so jetzt diesen ganzen, man nennt das ja Revival-Core, diesen ganzen melodischen Metalcore der frühen 2000er, also der Sound davon quasi gerade rausbringt. Und da gibt's super viele interessante Bands, die man da verfolgen kann. Und von der neuen Compilation, die haben eine Compilation rausgehauen, finde ich ganz geil, ein Compilation-Album, wo einfach deren Bands mit drin sind. Und da gibt's die Band A Morningstar, richtig cooles Ding. Und deren Song Moonlight Guides My Faith ist Teil dieser Compilation. Ich weiß nicht, ob das ein super neuer Track ist oder ob der jetzt schon was älter ist und jetzt erst auf dieser Compilation gelandet ist, finde ich aber bockstark, ich liebe alles daran. Am liebsten kaufe ich mir noch mal so einen komischen USB-Stick MP3-Player und versuche die MySpace-Zeit noch mal nachzuerleben, auch wenn ich sie nie in erster Hand erlebt habe. Aber ja, Moonlight Guides My Faith von A Morningstar ist richtig, richtig cool. Oder The Morningstar. Ich muss mich da immer so ein bisschen.
Ja.
Ist das da? Morningstar.
Morning.
Gut, Mike. War doch ein schönes Ding. Ich fand, das war eine schöne Folge. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass wir zu schnell fertig sind. Aber haben wir jetzt dann doch gut über die Runde gebracht.
Ach, bei solchen Sachen, ey, kann man ohne Ende
labern. Genau. Wenn ihr auch hier, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Wünsche habt, was wir besprechen sollen, Themenvorschläge, irgendwas, was euch auf dem Herzen brennt, schreibt uns. Wir werden es unser Bestes tun, das auch wirklich mit einzubauen und hier zu besprechen. Wie ich es am Anfang schon mal gesagt habe, wir haben schon wieder den nächsten Gast geplant. Seid darauf sehr gespannt. Das wird auch wieder, glaube ich, sehr cool. Und natürlich versuchen wir auch weiterhin, euch da mit weiteren, auch abseits des neuen Gastes, der dann vielleicht dazukommt, noch weitere tolle Folgen zu bieten. Nichtsdestotrotz, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, passt auf euch auf und sehen uns dann zur nächsten Folge vom Kerngeschäft wieder, würde ich sagen.
Jawohl.
Auf jeden Fall. Macht es gut. Ciao.
Tschüss.